Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Leitmotiv. Ich bin heute mal wieder in Kreuzberg, glaube ich. Meine Gästin nickt schon. Ich musste mal überlegen, das ist hier so ein bisschen an der Grenze gefühlt. Ich bin heute... das lief ja schon super.
Ich habe gerade überlegt, an welcher Grenze.
Von Kreuzberg und Neukölln, aber wahrscheinlich irre ich mich da total. Also ja. Ich fange einfach nochmal von vorne an. Ich bin heute in Kreuzberg bei Elisabeth Rank. Hallo Elisabeth.
Hallo Kasper.
Sagt man zu dir mehr Elisabeth oder Lisa?
Die meisten sagen Lisa.
Okay, hallo Lisa. Ich sag zu dir eigentlich immer Ed Cumulus, weil wir hauptsächlich übers Internet, über Twitter kommunizieren. Du bist laut Wikipedia... um dich mal ganz formell vorzustellen. Ich liebe das ja immer, wenn meine Gästinnen Wikipedia-Einträge haben. Das ist immer so, es gibt immer so schöne, trockene Beschreibungen. Du bist Schriftstellerin und Publizistin. Ich weiß nicht, kennst du deinen Wikipedia-Eintrag?
Ja, den kenne ich. Ich glaube, der ist sehr alt. Ich muss mich gleich gerade hinsetzen, wenn du das so sagst. Du bist Schriftstellerin.
Ja, du bist laut Wikipedia bist du Schriftstellerin und Publizistin. Ich würde noch anfügen, ich habe dich mehr kennengelernt als Wired-Redakteurin. Da habe ich dich, glaube ich, das erste Mal gesehen, so in Person, in der Wired-Redaktion, für die ich ab und zu mal was schreibe, also für die Wired. Bloggerin und Podcasterin. Klingt so komisch, ne? So Schlagworte. Aber kannst du mit der Bezeichnung, leben?
Ja, total gut.
Oder? Genau. Du bist auf Twitter, wie gesagt, @cumulus. Und dann kann ich meine Lieblingsfrage gleich anfügen. Und ich ahne schon ein bisschen, was als Antwort kommt. Ich bin gespannt. Warum @cumulus?
Also, das ist ja falsch geschrieben, wenn man die Wolke nimmt. Die war schon weg.
Ja.
So. Und dann habe ich es anders geschrieben, weil ich irgendeinen Twitter-Namen brauchte damals. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich angefangen habe. Und dann habe ich mir noch eine lustige Beschreibung ausgedacht, die ich dann immer den Leuten erzählt habe, nämlich, dass es bei Pippi Langstrumpf früher eine Cumulus-Pille gab und man wurde nicht erwachsen, wenn man die genommen hat. Und ich fand es eigentlich ganz schön. Dann habe ich immer gesagt, es ist eine Mischung aus dieser Pille und den Wolken.
Gibt es die wirklich bei Pippi Langstrumpf? Ja. Ah, ja. Also nochmal kurz, es gibt Cumulus-Wolken.
Ja,
das muss man vielleicht noch mal kurz dazu sagen. Es gibt Cumulus-Wolken und die werden anders geschrieben als den Twitter-Name, was mich immer ein bisschen irre macht, wenn ich dich irgendwie anschreiben will, weil ich jedes Mal nachgucken muss, wie der Twitter-Nick geschrieben wird. Ich weiß immer nur so, wie ich es nicht denke. Das kann ich mir aber leider nicht merken, wie ich es mir denke. Und in deiner Twitter-Beschreibung steht auch irgendwie sowas wie, ich liebe Wetter oder so.
Ich mag Wetter.
Genau, ich mag Wetter. Deswegen hatte ich schon damit gerechnet, dass es mit den Wolken zu tun hat. Hast du denn eine besondere Beziehung zum Wetter?
Ich habe den Satz neulich ausgetauscht. Bis vor kurzem stand da was ganz anderes. Ich habe es schon wieder vergessen. Und ich habe auch bei Instagram diesen Satz ausgetauscht, weil ich ständig Wolken fotografiere. Ich habe auch ein Buch über Wolken, aber ich habe es natürlich noch nicht gelesen. Ich nehme mir das immer vor, aber ich komme nicht dazu. Ich fotografiere gerne Wolken und ich mag Wind. Und das ist schon die ganz esoterisch langweilige Erklärung für diesen Satz und für diesen Namen.
Das Lustige an diesen Twitter-Bios ist ja, dass das oft aus so einem Impuls herauskommt, aber das steht dann da so für die Ewigkeit erstmal und ich glaube, viele Menschen machen sich dann so Gedanken darüber, was dahinter steckt. Ich habe mich lustigerweise letztens mit Cumuluswolken beschäftigt, weil ich öfters auf dem Land bin und dann fängt man dann doch an, sich so mit dem Wetter zu befassen, weil also auf einem Landhaus ist man irgendwie dem Wetter doch anders ausgesetzt als in der Stadt, weil wenn da Regen ist, dann ist da wirklich Regen. Und habe gelernt etwas über Cumuluswolken. Also Cumuluswolken sind ja so Quellwolken, die unten flach sind und oben so bauschig.
Ja.
Ja. Und wenn die morgens zu sehen sind, also wirklich früh, besteht eine relativ hohe Gewittergefahr. Das ist jetzt keine Bauernregel, das kannst du auch nachlesen richtig, weil normalerweise bilden die sich immer erst über den Tag, so durch so Verdunstungsprozesse. Und wenn die aber schon ganz früh da sind, dann haben diese Prozesse irgendwie schon so früh stattgefunden, dass sozusagen das Wetter schon auf Gewitter steht. Und das ist dann interessant, wenn du nämlich dann so morgens um 9 oder so oder um 8 in den Himmel guckst, siehst du Cumuluswolken, kannst du dann so voll chefmäßig sagen, so, ah, das sieht nach Gewitter aus.
Oh ja, da kommt was. Ja, sieh, wie wenn ich morgens twitter, dann passiert was.
wann beginnt denn deine Twitter-Zeit? Auch schon so um 8, oder?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, in der Woche nicht um 8, da bin ich noch nicht so kommunikationsfähig. Nee.
Ich bin ja so halb sieben Eltern-Twitterer irgendwie, der so als erstes morgens immer, nachdem die Kinder ihn geweckt haben, ans Smartphone kriecht.
Ich und, nicht.
Und guckt, ob es anderen Eltern auch so dreckig geht. Und dann geht es einem irgendwie immer besser. Du hast mir eine wirklich tolle Mail geschrieben. Ich habe ja schon erzählt, dass ich meinen Gästinnen vorher immer so einen kurzen Fragenkatalog schicke, damit ich mich so auf die Sendung vorbereiten kann. Und du hast schon so eine Kurzgeschichte fast über dich geschrieben. Da standen viele Sachen drin und ich weiß gar nicht, wie ich mich da durchhange. Deswegen fange ich einfach mal noch bei deiner Geburt an, weil du hast geschrieben, dass du 1984 in Berlin-Mitte geboren wurdest. Und dass du da auch in die Grundschule gegangen bist. Jetzt habe ich so ganz kurz die Idee gehabt, vielleicht waren wir beide auf derselben Schule.
Meinst du?
Ja, ich weiß nicht, in welcher Schule warst du denn?
Also die hatte am Anfang keinen Namen, später hieß sie Papageno-Grundschule.
Nein, dann war ich auf einer. Ich war in der Gipsstraße in Mitte in der Schule. Das wäre jetzt zu lustig gewesen irgendwie. Also ich bin ja 6 Jahre älter als du, das heißt, wir wären nicht gleichzeitig da gewesen, aber das hätte ja sein, wo war denn die Papageno-Schule?
Die ist beim Nordbahnhof.
Beim Nordbahnhof? Ah, da oben. Mhm. Okay. Papageno ist irgendwie komisch, oder? Also wirklich nach der Opernfigur benannt?
Ja, ja.
Sehr merkwürdig.
Es gab sogar eine Abstimmung unter Eltern. Die Kinder durften da irgendwie nicht so viel sagen, aber die Eltern haben sich dann für diesen Namen entschieden.
Bei uns gab es fürs Gymnasium gab es auch eine Abstimmung, das war nach der Wende, 1990 oder so, 91 muss es gewesen sein, und zwar die August-Bebel-Schule sollte umbenannt werden, weil August-Bebel plötzlich furchtbar war als Name und warum auch immer. Und es wurde, die Schüler durften abstimmen und auf Platz 1 landete Bob Marley. Und dann hat die Schulleitung ein Veto eingelegt und dann wurde der zweite Platz John Lennon genommen.
Ah ja, du warst also einer von den legendären John Lennon-Schülern.
Ach ja,
ich kenne viele, viele John Lennon-Schüler.
Ja, also es sind ja auch ein paar. Also so, ich glaube Mia, ne, die Sängerin war John Lennon.
Das weiß ich nicht genau.
Tom Schilling war John Lennon Gymnasium. Dann Caro, mit der ich letztens war, die war zwar nicht bei uns an der Schule, aber war immer bei uns und so. Also ist mir irgendwie mal aufgefallen, dass ich glaube, es war halt so ein Berlin-Mitte-Phänomen wahrscheinlich irgendwie. So ganz ganz klassisch. Ja, schade. Das wäre natürlich jetzt schön gewesen, wenn wir so alte Schulgeschichten irgendwie hätten austauschen können. Ich fand das aber, wann war ich denn letztens bei meiner Schule? Da war ich bei Soundcloud im alten Büro. Soundcloud war mal in der Rosenthaler Straße und da war ich, die hatten da so eine Dachetage und da war irgendeine Veranstaltung und dann war ich da und dann konnte ich von da an meinen alten Schulhof gucken und das Schön. War irgendwie total abgefahren, weil ich natürlich mit meinem alten Schulhof noch Jungpionier-Fahnenappell verbinde. Also das ist so, das ist jetzt nicht die schlimmste DDR-Erinnerung, aber das war so komisch, da so in diesem Hof, der völlig unverändert ist, weil das so ein altes rotes Backsteingebäude ist und dann stehst du in so einer, ich sage jetzt mal, in so einer Hipster-Firma, in gentrifizierten Haus und guckst da so runter und hast plötzlich so eine Jungpionier-Erinnerung. Und das war schön schräg, der Moment. Ja,
das glaube ich.
Zumal das Haus noch, das war eigentlich noch lustiger, in dem Haus habe ich meinen Zivildienst gemacht, ein paar Etagen tiefer, bei einem Verein für Straßensozialarbeit. Das heißt, ich saß da so und war so völlig völlig erschlagen von so lauter Erinnerungen, die mich da so irgendwie eingeholt haben. Das heißt, mit dem Haus verbinde ich irgendwie sehr viel und dann stand ich da halt noch bei Soundcloud irgendwie um. Aber die sind ja mittlerweile, glaube ich, weggezogen.
Das ging mir mal mit meinem Finanzamt so, weil das Finanzamt war in der Pappeallee und plötzlich war es mein Verlag, Suhrkamp.
Also ich dachte, warte kurz, so, das Finanzamt war dein Verlag.
Nein, so weit sind wir noch nicht. Aber das war auch so ganz seltsam, dann plötzlich in den Räumen meines alten Finanzamts rumzulaufen.
Suhrkamp ist doch aber nochmal umgezogen, oder? Sitzen die jetzt nicht unter den Linden?
Das kann sein.
Ja,
aber die saßen, als sie nach Berlin kamen, saßen sie in der Pappeallee. Ja,
ich habe nämlich unter den Linden gearbeitet, hinter dem Haus der ewigen Flamme. Das kennst du ja bestimmt noch als DDR-Kind. Dahinter ist so ein Haus, das eigentlich auch einen Namen hat. Und ich glaube, da wollte Suhrkamp irgendwie rein. Irgendwas war da. Aber dann
ob sie sich das leisten?
Ich glaube, das spielte dann irgendwie auch eine Rolle, dass sie erst rein wollten und dann aber vielleicht doch nicht. Genau, das war aber so vor 5 Jahren oder so muss das irgendwie gewesen sein. Dann lass uns noch ganz kurz Suhrkamp aufschieben. Da werden wir sicherlich gleich noch viel drüber reden. Du hast mir noch geschrieben, was du studiert hast. Du hast Publizistik studiert, was, glaube ich, mit das häufigste Studium meiner Gästinnen
ist. Wollte ich auch sagen. Ne? Ich reihe mich da, glaube ich, ganz
genau, gut ein. Genau, es ist so der Klassiker Publizistik. Und europäische Ethnologie. Ich glaube, da bist du die Erster. Deswegen reden wir nicht über Publizistik, das ist alles bereits gesagt, aber du kannst mir mal erzählen, was europäische Ethnologie ist.
Also europäische Ethnologie war mein, wie sagt man denn, mein Notfall, mein Lückenbüßerfach,
ja,
weil ich in die Kulturwissenschaften nicht reingekommen bin mit meinem NC damals. Und ein Bekannter von mir meinte, er macht doch europäische Ethnologie, ist fast genauso. Nur der NC ist nicht so schlimm.
Ja.
Und dann habe ich mich da beworben, es klang alles irgendwie ganz nett und es klang wirklich so wie Kulturwissenschaften. Ich habe dann irgendwann gelernt, und Gott, wahrscheinlich kriege ich böse Briefe, wenn ich das jetzt falsch wiedergebe, dass sich europäische Ethnologie eher mit dem Individuum und nicht mit den großen Bevölkerungsmassen und der Masse beschäftigt, sondern eher auf kleinere Gruppen und die Individuen geht. Und da hatte ich so lustige Seminare wie Kaffeehauskultur und Imbisskultur und all solche schönen Seminare, wo man erst dachte, das ist aber lustig, da gehe ich mal rein, da muss ich nichts machen. Am Ende war es aber doch sehr, sehr interessant. Also wie viele Leute Bücher über Imbissbuden geschrieben haben, ist wirklich unglaublich.
Die Geschichte der Imbissbude ist eine Geschichte voller Missverständnis, oder? das klingt für mich, erzähl doch mal einen Schlag über Imbissbuden.
Ich kann das alles nicht mehr so genau. Ich weiß nur noch, dass es wirklich, dass ich wissenschaftlich sehr viel mit Imbissbuden auseinandergesetzt wurde.
Ja.
Und ich war wirklich sehr, und das schon sehr, sehr lange vor allen Dingen. Und ich war sehr überrascht. Und europäische Ethnologie ist so einfach, da kann man sehr interessante Seminare belegen für sehr spezielle Interessen.
Ja.
Und da mischt sich so alles zusammen, das fand ich schön.
Zum Thema Imbissbuden fällt mir gerade ein, dass ich, du kannst bestimmt den Namen, ich kann mir aber keine Namen merken, es gibt auch den Podcast In trockenen Büchern, kennst du den?
Ja.
Von einer Frau, die auch Autorin ist, es tut mir wirklich leid, der Namen ich mir nicht merken kann.
Wir schneiden den Namen einfach rein.
Wie so ziemlich alle anderen Namen ich mir auch nicht merken kann. Und die bespricht immer Bücher, was ich immer toll finde, die sie gelesen hat und erzählt, so was in den Büchern steht und reichert das so ein bisschen an. Und in einer Folge geht's über ein Buch, über Kiosk, glaube ich. Ja. Also so Imbiss-Kiosk. Und die Folge habe ich gehört und ich habe nun auch Kulturwissenschaft studiert oder Medienkulturwissenschaft. Und ich fand das super. Also ich kann das total verstehen, sich mit der Kultur der Imbissbuden auseinanderzusetzen.
Ja, zumal das wirklich ein lebendigeres Studium war als die Publizistik.
Klar, ich meine, da muss man ja auch forschen an der Imbissbude, oder?
Ja, man muss die ganze Zeit teilnehmende Beobachtung machen den ganzen Tag, vor allen Dingen in Kaffeehäusern, das ist ganz wichtig.
Vielleicht werde ich nochmal Ethnologie studieren und breit angelegte quantitative Studie.
Ist auch ein ganz süßes Institut, macht wirklich
Spaß. Wo sitzen die denn?
Am Gendarmenmarkt um die Ecke.
Ja. Ich finde das immer so abgefahren, dass so Universitäten oft so in so Protzgegenden, wo so eigentlich so die Banken und Politikinstitute sind, hat man als Student manchmal noch so das Glück, dass man da so dazwischen ist. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Also, dass das so ein bisschen das aufbricht, dass da nicht nur anzugtragende Typen vor allen Dingen rumlaufen, die so die Businesswelt stellen.
Ja, das tut der Gegend sehr gut. Auch mal so ein paar Rucksäcke über den Gendarmenmarkt rollen. Ja, den
Toten. Ja, also da ist zum Beispiel auch die Musikhochschule, glaube ich, Hans Eisler, so ein Teil davon. Das tut ihm auch schon so ein bisschen gut, dass da so Musikstudenten irgendwie sind. Du hast dein Studium abgebrochen, hast du gesagt.
Aber ich habe alle Scheine in europäischer Ethnologie gemacht.
Warum hast du es abgebrochen?
Das hatte irgendwie viele Gründe. Ich habe hab nie so wirklich gern studiert. Mhm. Ich kam aus der Schule und war ganz euphorisch und dachte so, boah, endlich Studium. Ich habe Schule immer gehasst und dachte, jetzt kann ich endlich lernen, was ich lernen will. Und bin so ein bisschen illusorisch direkt nach dem Abi auch ins Studium gestolpert und hatte mich auch gar nicht groß informiert und habe gedacht, ich bewerbe mich einfach in Berlin und wenn ich da nichts kriege, dann mache ich irgendwas anderes. Erstmal ein Jahr lang und dann bewerbe ich mich irgendwann wieder. Ich hatte mich also nicht wie viele andere heutzutage auch mich schon Jahre vorher vor dem Abi damit auseinandergesetzt, in welche Stadt ich denn jetzt gehe oder was mein großer Plan ist. Ich habe so dann halt, wenn man sich so bewerben muss, habe ich mal geguckt, was es denn eigentlich gibt und Publizistik hat irgendwie gut gepasst und die anderen Sachen haben sich so, ja, ich guck mal, was ich krieg. Und dann bin ich da so rein und war völlig euphorisch und dann war ich aber in Publizistik in Lankwitz, was ein Randbezirk von Berlin ist. Das Institut war damals sehr weit draußen und das stand eigentlich auch für alles, was dieses Studium ausgemacht hat, meiner Meinung nach. Es waren sehr, sehr alte Lehrkräfte. Es wurde gerade auf Bachelor umgestellt, deswegen war bei uns eh alles irgendwie egal. Und da sind dann auch noch in der Zeit, wo ich angefangen habe zu studieren, sehr, sehr viele Lehrkräfte ausgefallen aus diversen Gründen. Und eigentlich haben wir uns alles irgendwie selber gebastelt, was zu der Zeit total super war, aber im Nachhinein irgendwie auch, ja, das hat alles nicht ganz, also wir haben das alle am Anfang nicht ganz so ernst genommen, zumindest die Leute, mit denen ich irgendwie meine Zeit da verbracht habe. Und ich habe dann gemerkt, wie Unibetrieb funktioniert und wie auch da alles, was du machst, so unglaublich von der Lehrkraft abhängt. Und das hat mich in der Schule schon immer frustriert. Und davon waren auch meine Noten immer abhängig und meine Euphorie im Studium dann genauso. Und ich habe auch zum Beispiel nie gesagt, dass ich Student bin. Also ich kenne dann ganz viele Leute, die sich so ganz doll damit identifiziert haben. Ich studiere und ich gehe in die Uni und ich lerne immer in der Bibliothek. Und ich wäre auch gern so gewesen. Ich habe mir das immer gewünscht. Ich war aber leider nicht so, sondern ich habe nebenbei immer gearbeitet und habe dann gesagt, also wenn mich jemand gefragt hat, was machst du eigentlich? Ja, ich mache dies oder das und ich studiere. Also das war für mich immer eher so der Nachsatz, der dann irgendwie noch kommen musste, weil ich da halt auch Zeit verbracht habe. Und dann habe ich abgebrochen irgendwann, weil ich gemerkt habe, ich verhedder mich da so drin und ich weiß eigentlich gar nicht richtig, worüber ich meine Abschlussarbeit schreiben will. Und dann muss ich die irgendwie anmelden und hätte auch noch so ein paar Seminare, ganz furchtbar langweilige Pflichtseminare machen müssen und hatte gleichzeitig aber auch die Chance, ein Buch zu schreiben. Und habe mich dann fürs Buch entschieden und ich hatte eh schon ganz viele Urlaubssemester genommen. Also die Höchstzeit, die man irgendwie nehmen kann und noch eins drauf oder irgendwie so. Und habe diese Entscheidung immer sehr vor mir hergeschoben. Mache ich das jetzt weiter? Und habe irgendwann gemerkt in der Auseinandersetzung damit, dass ich es vor allen Dingen für andere weitergemacht hätte und nicht für mich. Und mir dieses Studium eigentlich unglaublich egal war. Und dann habe ich es abgebrochen. Das war eine ganz tolle Entscheidung.
Also ich habe Schwierigkeiten damit, Sachen abzubrechen. Ich beneide manchmal Leute darum, um die Fähigkeit, Dinge abzubrechen. Also mir würde das sehr schwer fallen, ein angebrochenes, ein begonnenes Studium abzubrechen. Kannst du dich noch an die genaue, also gab es so eine genaue Situation? Kannst du dich daran erinnern, so morgens aufwachen zu sagen, so, das war's jetzt?
Ja. Also es war wirklich so ein morgens aufwachen und so ein Entschluss fassen. Und ich glaube, da gab es dann auch irgendeinen Brief, wo man dann sich entscheiden muss, möchtest du jetzt nächstes Jahr weiter studieren oder so weiter. Es gab auf jeden Fall einen Brief und dieser Brief war der Moment meiner Entscheidung. Und es gab dann noch einen zweiten Moment, wo ich es halt meiner Mutter gesagt habe. Und das war so der Schlüsselmoment, in dem ich gemerkt habe, als ich mich so sofort gerechtfertigt habe für diese Entscheidung, nö, ich muss mich eigentlich nicht rechtfertigen und für meine Mutter war es total okay.
Spannend.
Und ich war so erleichtert. Ich bin geflogen durch die Straßen, wirklich.
Ja, interessant. Also wie gesagt, ich habe da, ich würde manchmal auch gerne Sachen früher beenden können. Ja, das ist so, ich versuche dann immer noch so irgendwie alles zu retten. Und deswegen, ich habe eigentlich oft mit Leuten zu tun, die halt sagen, dass sie ein Studium abgebrochen haben. Deswegen bin ich immer total neugierig. Echt? Ja, also auf, ja.
Ich treffe nie solche Leute.
Tja, vielleicht, wir können ja mal unsere Freundeskreise tauschen oder so. Vielleicht ergibt sich da ja was. Nee, also das, ja, doch, ich glaube, ich kenne relativ viele Leute, die dieses Studium abgebrochen haben. Ich hatte das Gefühl, manchmal, es gehört so irgendwie zum guten Ton oder irgendwie.
Wirklich?
So.
Ich habe zum Beispiel meine letzten Chefs, haben alle kein abgeschlossenes Studium gehabt. Das fand ich total toll, weil es so dann irgendwie so ein, ja, ich bin nicht ganz verloren, man kann es schaffen und es ist irgendwie, viele reden da auch nicht drüber, habe ich das Gefühl, wenn sie es abgebrochen haben, weil ich glaube, dass sie Angst haben vor so einer komischen Reaktion, was du. Und es hat mich aber auch danach, nie jemand danach irgendwie noch danach.
Also ich arbeite ja auch in einer Branche, wo das total egal ist, was ich studiert habe. Ich mache ja so Technikkram und Startups. Und ich kann mich noch erinnern, als ich gerade fertig studiert hatte, hatte ich ein Bewerbungsgespräch in so einer großen, wirklich großen Agentur in Berlin. Und da wurde eigentlich schon irgendwie über Geld verhandelt. Also man war so kurz davor und ich sollte mich aber auch noch vorstellen. Es ging alles sehr, sehr gehetzt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe Diplom. Und das war so diese Reaktion, also mehr Schulterzucken habe ich in meinem Leben nie erlebt, wie oft dieses, dass es halt einfach egal ist, was ich studiert habe. Und da ist mir nochmal klar geworden, ich habe halt wirklich dieses Studium gab, das du anscheinend nicht hattest, dass ich es halt wirklich gerne gemacht habe. Ich hab das genossen. Und das war danach aber dann wiederum hart festzustellen, dass es eigentlich niemanden interessiert. So, also ich habe es wirklich für mich gemacht und zehre da aber auch dran. Aber das ist auch komisch, dass im Job niemand, also niemand bis heute hat mich je nach meinem Studium gefragt, außer das hier Rentenamt. Ja, nur um irgendwie die. Da musste ich letztens irgendwie nachweisen. Deswegen war ich auch nochmal in meiner Schule. Da hatte ich auch mit Caro drüber gesprochen, um mein Zeugnis abzuholen, wenn mir noch mein Direktor gesagt hat, irgendwie das hier auch ganz schön zugelegt hätte. Ich dachte so, schön, dass mich. Ja, genau. Es war ein ganz krasser Moment irgendwie. So, es war so, sie Arsch, ja. Aber natürlich konnte ich es im Augenblick noch nicht aussprechen. Aber Caro hat das ja für mich dann formuliert im Podcast. Genau. Ja, spannend. Also das, vielleicht sollte ich auch mehr Fragen noch, fällt mir gerade ein, wenn ich gestern habe, dieses Studium abgebrochen habe, nach diesem Moment des Abbrechens. Das sind eigentlich so eine spannende Geschichten wahrscheinlich, die am meisten dranhängen. Jetzt hast du eben dabei ja nochmal Suchkamp erwähnt, also dein erstes Buch. Du hast 2010 dein erstes Buch veröffentlicht, also wahrscheinlich schon ein bisschen früher angefangen zu schreiben. Ich habe mir das auch geschrieben, natürlich aufgeschrieben, den Titel und im Zweifel für dich selbst, genau, das war das erste Buch, da habe ich auch reingelesen. Wie passiert das denn? Ich kann mir das erstmal nicht vorstellen, dass man studiert und du hast gesagt, du hattest plötzlich die Möglichkeit, ein Buch zu schreiben. Wie passiert das denn, dass man plötzlich die Möglichkeit hat, ein Buch zu schreiben?
Das war bei mir wie im Film. Ich habe auch immer nicht gedacht, dass sowas wirklich passiert. Ich habe immer gedacht, das erzählen nur Leute oder das stellt man sich so vor oder sieht es in irgendeiner komischen Serie. Ich habe ja damals auch schon gebloggt. Ich blogge irgendwie, seit ich in der Schule bin. Ich muss nochmal anfangen, kurz mein was trinken.
Ja, wir werden das alles nicht rausschneiden. Das steigert die Authentizität.
So.
Ja.
Ja, das war bei mir eigentlich wie im Film. Ich habe gebloggt schon damals und ich blogge, seit ich in der Schule bin, so meine Sachen so vor mich hin. Nie mit irgendwelchem Ziel und irgendwelchen Anzeigen oder sonst was, sondern einfach wie so ein Notizbuch. Und irgendwann eines Tages bekam ich eine E-Mail von einem jungen Mann, der meinte, ja, er säße hier gerade an so einer Anthologie für einen Verlag und er würde auch Autoren betreuen und ob ich nicht Lust hätte, eine kleine Kurzgeschichte einzureichen, weil er fände meinen Blog so gut. Und ich dachte so, wer bist du denn?
Ja.
Und habe ihm mal geantwortet und dann haben wir uns auf einen Kaffee getroffen. Dann habe ich wirklich diese Kurzgeschichte für diese damals, glaube ich, auch Suhrkamp-Anthologie geschrieben. Und so haben wir uns kennengelernt. Jan Morisse von der ZIA, von der Zentralen Intelligenzagentur auch, der ist immer noch mein Agent. Der wurde dann quasi mein Agent über diese E-Mail und fragte mich irgendwann, Lisa, sag mal, hast du nicht eigentlich Lust, einen Roman zu schreiben? Und da habe ich ja gesagt. Und dann hat er gefragt, hast du denn auch eine Geschichte? Und dann habe ich, glaube ich, eine Woche oder so mal bin ich in mich gegangen und dann habe ich gesagt, ja, habe ich.
Du schreibst also, deine Kurzgeschichte war natürlich eine fiktionale Geschichte. Ja? Also du schreibst Belletristik.
Ja, so heißt das, glaube ich.
Das ist, glaube ich, der Fachbegriff, um das mal so erstmal so einzuordnen. Also du schreibst keine europäische Ethnologie.
Nein.
Und du hast eben noch gesagt, du hast schon angefangen zu bloggen, während du in der Schule warst. Haben deine Schulkollegen, Lehrer das irgendwie mitbekommen?
Nee, niemand. Nee. Damals war das alles noch nicht so aufregend. Das hat man so vor sich hin gemacht. Ich wusste damals noch nicht mal, dass das Blog heißt. Deswegen, das war halt auf so Portalen immer, habe ich aber auch so
Geschichten geschrieben. Dass du auf jetzt.de oder so irgendwie geschrieben
hast. Genau, ne? Und auf LiveJournal und so.
Ich weiß das gar nicht bei jetzt. Also jetzt.de ist ja von der Süddeutsche, das Jugendmagazin so ein bisschen. Ich glaube, Christopher Lauer hat da auch irgendwie.
Den kenne ich auch noch von früher.
Ne? Genau, das liest man auch irgendwie, dass der früher auf jetzt.de schon
gepöbelt hat.
Das hast du gesagt.
Definitiv.
Und da konnte man irgendwie bloggen, ja? Also da hatte man so einen Schreibbereich. Gibt es das immer noch da? Ich habe das nie gesehen da.
Also vor dem Relaunch von jetzt.de, jetzt kann da quasi jeder seine eigene Seite machen und Sachen veröffentlichen. Und früher war das so, da musste man sich quasi mit drei Texten bewerben. Oh. Also man hat der Redaktion eine E-Mail geschrieben oder es gab, glaube ich, so ein Formular und man hat drei Texte von sich eingesendet und dann wurde man quasi freigeschaltet, so dass man auch veröffentlichen konnte. Eine Seite, so eine Profilseite mit Fotos und so bestimmten Frage- und Antwortengeschichten, die konnte, glaube ich, jeder anlegen, aber Texte veröffentlichen konnte nur irgendwie diese riesige Auswahl der Redaktion. Ich glaube, die wollten, das war damals so deren Spam-Filter. Und dann haben sie halt immer mal so Texte gefeatured, auf der Startseite und natürlich auch moderiert und so weiter. Und da, ja, das war eigentlich wie ein Blog. Ich habe da fast jeden Tag irgendwas veröffentlicht, quasi auch chronologisch, ein bisschen tagebuchartig damals noch. Das war mein erster Blog.
Gibt es den noch dort?
Ja.
Ist das komisch, dass den noch da gibt?
Ja.
Ja. Hältst du die Adresse unter Verschluss?
Nee, ach, das kann man finden. Ich habe später, habe ich auch als Freie für jetzt.de geschrieben und man findet auch noch mein Autorenprofil ganz normal unter meinem Namen. Das ist völlig okay. Das war halt so.
Das war dein 17-jähriges Ich dann, oder? Das da geschrieben hat?
Ja.
Ja, abgefahren. Da bin ich sehr neugierig drauf. Das heißt, du hast aber also dann auch schon sehr früh Erfahrung damit, sagen wir mal, emotionale Texte zu schreiben. Ich würde jetzt mal annehmen, dass es emotional ist, was du geschrieben hast, so wie ich dich kenne, also wie ich die Texte von heute kenne, die du schreibst.
Ja, mein Name war damals auch Emo-Sozialprodukt. Kaspar lacht sehr weit. Ja, ist ganz, ganz lustiger Name. Siehst du, mit meinen Nicknames haben wir hier so ein schönes Thema.
Emo-Sozialprodukt, das ist ziemlich großartig. Hast du damals Feedback bekommen dort über die Plattform? Gab es da so Kommentarbereiche oder sowas?
Genau, sowas gab es auch. Und das war wirklich auch der erste Ort nach dem, jetzt wird es noch lustiger, Brigitte Young Miss Forum, wo ich, das war so ja das erste Social Media, die erste Social Media Erfahrung, die ich irgendwie so gemacht habe. Und war in so einem Forum und da gab es dann irgendwann, hat sich so eine Schreibgruppe gebildet in einem Thread, wie man so sagte. Und wir haben uns damals gegenseitig Texte immer geschickt und die auch kommentiert und quasi rezensiert. Und das ging dann bei jetzt so ein bisschen weiter. Ich war total überrascht. Ich hatte mich mal so spontan beworben mit so Tagebuchtexten in der Art. Und plötzlich hat man Feedback bekommen von Leuten, die man nicht kannte. Und ganz schön viel Feedback irgendwie. Und auch gar nicht schlimm, sondern wenn Kritik, dann irgendwie sehr sachlich, aber meistens auch ganz toll. Und ich war völlig geflasht davon. Ich fand das ganz, ganz irre, dass ich da was irgendwo hinlege. Und plötzlich können das Leute lesen. Völlig ballerballer.
Wenn du da 17 warst, war das noch in den 90ern? So um die Jahrtausendwende rum?
Ja, das muss das
gewesen sein. Da war Internet schon bekannt, aber noch nicht so wie heute. Ne? Man hat das nicht so permanent am Körper getragen. Dann hast du damals ja schon diese merkwürdige Mischung wahrscheinlich erlebt, dass bestimmte Sachen, die du im Internet erzählt hast, auch wenn sie angefiktionalt waren, sehr viel von deinem Innenleben preisgegeben haben, oder?
Ja, damals war das schon so. Da habe ich das auch noch nicht so, weiß ich nicht, da war das direkter. Ich war jünger und ich glaube, wenn man jünger ist, ist man in vielem sehr impulsiv oder direkt. Und habe da auch Sachen aufgeschrieben, die ganz klar erkennbar auch nicht fiktional waren. Also ich habe das nicht gelabelt oder so, aber ich habe das ganz am Anfang so ein bisschen tagemäßig auch versucht, was Beobachtungen in der Stadt angeht oder mein Gespräch oder so. Habe dann aber irgendwann gemerkt, dass mir das doch ein bisschen zu freakig ist, das 1:1 so aufzuschreiben.
Warum?
Weil ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Also ich habe einfach gemerkt, dass auch mein Schreibprozess gar nicht nur so ein, ich bilde 1:1 ab, was da passiert ist, sondern dass das noch mehr ist als das und dass ich auch wirklich Worte auswähle und Sätze auswähle, weil sie schön klingen oder weil sie ein Bild in meinem Kopf machen und das kann gar keine 1:1 Darstellung mehr sein. So, und das habe ich für mein Schreiben einfach festgestellt und das hat sich entwickelt und das hat sich also auch mein Schreibstil oder so hat sich auch viel durch die Textarbeit, so nenne ich es mittlerweile, mit den Leuten auf jetzt.de ergeben.
Ich finde das sehr spannend, also weil das so, das ist so eine schöne Geschichte, die du erzählst, der Weg zum Buch, ja? Also wirklich dieses, weil das war ja kein zielgerichteter Weg, du hast ja nicht irgendwie einen Fernkurs belegt, ich schreibe jetzt meinen Roman, sowas gibt's ja irgendwie auch.
Das würde ich gerne mal machen.
Ja?
Ja.
Mach das.
So das so lernen.
Ja, ich glaube, ich bin da sehr skeptisch, was das angeht. Und diese, also das ist schon spannend, diese Filter, oder ein Filter ist vielleicht das falsche Wort, oder vielleicht auch das richtige Wort, diese Filterfunktion, die so dieses Schreiben ins Netz irgendwie haben kann, Und auch diese Feedback-Funktion, die das irgendwie hat, ne? Also das ist einen so in Sachen bestärkt. Gab es denn auch so negative Schreiberfahrungen, die du da gemacht hast?
Wie, ganz wenig. Und wenn, also klar, gab es mal irgendwen, der fand den Text komisch, aber bei jetzt.de habe ich die Erfahrung gemacht, dass Leute sich eher geäußert haben, wenn sie was gut fanden.
Was ja unüblich ist eigentlich, ne?
Ja, bei Medien, also sonst bei klassischen Medien ja eher nicht so. Ja. Aber das fand ich, das war meine Internetkindheit.
Ja.
Und
Internetkindheit, ja.
Das war eine schöne Internetkindheit, die war wirklich ganz rosarot und ohne komische Begebenheiten.
Schön. Mhm. Eine schöne Geschichte. Dann stand also plötzlich der Surkamp Verlag da. Das ist ja schon ein ziemlich amtlicher Verlag, der da vor der Tür stand. Kannst du mal erzählen, wie das bei dir war? Das ist ja, glaube ich, immer sehr verschieden. Wenn man jetzt sagst, ich hatte die Möglichkeit, ein Buch zu schreiben, finanziert ein Verlag sowas einfach erstmal vor und sagt so, hier hast du erstmal Geld, um irgendwie zu schreiben, oder wie läuft sowas?
Also mein Agent hat das in die Hand genommen und ich war ja niemand, der jetzt einen fertigen Roman in der Schublade hatte, so, weil ich das zum ersten irgendwie mir nicht selber vorgenommen habe oder irgendwie dachte, ich mach das jetzt und dann wird es schon irgendjemand wollen, sondern das war wirklich auch gemeinsame Arbeit und mein Agent hat das mit mir bisher so gemacht, dass wir eine Geschichte vorgeschlagen haben und ein Exposé dafür machen. Das sind dann meistens so zwischen 30 und 50 Seiten mit Auszügen aus der potenziellen Geschichte und quasi eine Zusammenfassung der Geschichte und ein bisschen was über mich. Und das wird dann verschiedenen Verlagen vorgeschlagen. Und natürlich, das klingt jetzt immer so ganz so, ja, Surkamp und so, aber das waren auch die einzigen, die es wollten. Also es war jetzt nicht so, dass ich hätte aus 10 Verlagen auswählen können und dann habe ich mich für Surkamp entschieden. Ich fand es toll, bei Surkamp mein Buch zu machen. Aber das waren auch die einzigen, die ja gesagt haben damals.
Ich war auf der Amazon-Seite auf den Amazon-Seiten zu deinem Roman, wo ja eigentlich so die typische Kaufentscheidung mit bei Büchern ist ja immer, wie viele Sterne es hat und die Kommentare drunter, die habe ich mir natürlich durchgelesen und die sind ziemlich positiv und dann gibt es auch ein paar negative und ich habe dann drüber nachgedacht, also ich kenne ja negative Kommentare unter Blogartikeln oder was auch immer, kriege ich ja auch viel ab. Ich habe überlegt, ob das unter einem eigenen Buch nochmal was anderes ist als unter so einem Blogartikel, also weil das so ein für mich hat so ein Buch immer noch sowas, so ein Buch, das ist so ein Werk, ja, dass man da so hinpackt und dann steht das plötzlich so als Datensatz auf Amazon und Leute schreiben so, ja, nee, also das hat mich jetzt gar nicht berührt und irgendwie so, das sind so, waren glaube ich so negative Kommentare irgendwie, ich habe ganz viel erwartet, weil so gut bewertet und dann war das irgendwie gar nichts. Liest du diese Kommentare auch und wenn ja, berührt dich das oder ist das einfach so, nimmst du es einfach hin?
Also wenn ein Buch neu rauskommt, lese ich die schon. Also das ist, man kriegt das ja, okay, die Amazon-Bewertung bekommt man jetzt nicht vom Verlag geschickt, aber so Presseecho kriege ich immer von meinem Verlag dann jeden Monat zugeschickt. Den kann aber auch sagen, ich möchte es gerne nicht haben. Will ich, mich interessiert das schon. Aber also so negative Amazon-Kommentare sind mir total egal. Also das ist so ein, ja, das kann dann, ja, dann ist das halt nicht dein Buch. Viele Grüße, deine Lisa. Also so, ich weiß auch nicht genau, warum mir das da egal ist. Mir ist das auch irgendwie da egaler, als wenn jetzt jemand unter meinem Blog was kommentiert, wo er irgendwie mit einem Text nicht klargekommen ist oder so. Das habe ich auch selten, aber das berührt mich nicht.
Ah, das heißt, ich verstehe das so, dass dich das beim Blog eher berührt, weil das ein persönlicherer Ort ist als Amazon. Amazon ist einfach da hinten im Internet.
Ja, und es ist vor allen Dingen so mein Wohnzimmer im Internet, mein eigener Blog.
Blog, nicht
ja.
Amazon.
Nein,
um Gottes Amazon Willen. Ist mein Wohnzimmer im Internet.
Ja, da lege ich mich erstmal hin, wenn ich nach Hause komme. Ja. Nee, das ist, ja, vielleicht hat das damit zu tun, dass das eine andere Umgebung ist oder eine andere Plattform, wo man ja auch zwischen ganz vielen anderen steht. Und das ist okay. Also, dass das jemandem nicht gefällt, ist okay. Und es gab ja auch irgendwie mal eine nicht so gute Rezension in irgendeinem Medium. Das ist auch okay.
Liest du die dann, schüttelst du an den Kopf und denkst, der hat das alles falsch verstanden? Oder wie ist das?
Es ist halt bei Literatur eine geschmäcklerische Sache. Und das verstehe ich total. Ich verstehe auch wirklich. Und das, wenn man auf meinen Stil nicht klarkommt, kann ich total nachvollziehen. würde mir, ich weiß ja auch nicht, ob es mir selber auf den Keks gehen würde.
Würdest du deine eigenen Bücher lesen?
Ja. Weiß ich nicht genau. Ehrlich, weiß ich nicht genau. Das kann ich nicht sagen, aber muss ich auch nicht.
Du wurdest, als ich dich heute, ich habe dich heute noch so ein bisschen gegoogelt, weil ich zum Beispiel wissen musste, wie man Cumulus schreibt. Das Schönste sind immer so automatische Vervollständigungen und Vorschläge. Du, es gibt ja neuerdings bei, was heißt neuerdings, seit vielleicht 2 Jahren oder so, bei Google rechts immer diese Infobox, wenn es einen Wikipedia-Eintrag gibt. Mhm. Das heißt, wenn man Elisabeth Rank sucht, gibt es recht gleich die Infobox.
Schon oder kommt auch gleich mein melancholisches Foto, ne?
Da kommt ein Foto, das interessanterweise aber nicht von Wikipedia ist. Das wird irgendwie da zugeordnet. Da kommt so ein typisches Autorenfoto. Mhm. Sieht so aus wie, das haben wir jetzt für die Autorentätigkeit gemacht. Darunter, und das ist aber das Interessante, kommen Verwandte suchen. Und da fängt ja dann das Interessante an und da kommt Charlotte Roach, Julia Schramm, Helene Hegemann.
Ich wollte gerade sagen, kam nicht Helene Hegemann, weil mein Buch erschien im gleichen Erscheinungszeitraum, also im Frühjahr 2010 und da war die große Absolute Roadkill Diskussion und ich wurde in jedem Interview gefragt, sag mal, was hast du eigentlich auch aus dem Blog abgeschrieben? Ja, aus meinem eigenen, habe ich wirklich gesagt und dann so, können wir jetzt einfach nicht weiter darüber sprechen? So, das ist immer die große
Das fand ich mal schon interessant, ne? Wenn du plötzlich so einfach durch Algorithmen in so einer Personenliste drin steht, aber gibt es eben schon auch gleich die Geschichte dazu, ne?
Ja, also,
warum man irgendwie.
Wir sind ja auch beide in Berlin, ne? Das war dann auch noch so, sie sind ja nur ganz wenig älter. Ja. Wie ist das denn mit den Blogs? Können Sie uns das nicht mal erklären?
Ja, also muss man vielleicht nochmal kurz sagen, weil ja nicht alle die Geschichte kennen. Helene heißt sie nicht mit
Vornamen.
Helene Hegelmann hat einen Roman veröffentlicht, dann auch 2010. Mhm. Der hieß
Axolotl Roadkill.
Und ihr wurde dann später vorgeworfen, abgeschrieben, also plagiiert zu haben von Blogs, ne? Einzelne Parts. Und anhand dessen wurde dann auch nochmal irgendwie diskutiert, was eigentlich Literatur ist, hatte ich so ein bisschen das Gefühl.
Ja, und Urheberrecht und was man darf und was ist Remix und was darfst du damit machen, ja.
Genau, das ging ziemlich lange,
ich das Gefühl, ne? Ging es auch das ganze Jahr.
Genau, weil der Roman auch so ein bisschen so eingeschlagen war, wie so eine Bombe und dann ging es plötzlich, dann kam der nächste Einschlag, dass sozusagen, das hat sie ja gar nicht selbst geschrieben. Und dann kam aber der nächste Einschlag, ja, muss sie das denn selbst schreiben? Ist das nicht das Werk, dass sie das zusammengestellt hat und so? Und das war, die Diskussion war eigentlich ganz spannend. Kennst du sie irgendwie? Hast du mit ihr zu tun gehabt?
Nee. Okay. Wir kennen uns nicht
besser. Wir sein können, dass sie Autoren, ein junger Autoren aus Berlin irgendwie.
Ich glaube, viele machen das. Ich bin da nicht so in diesen Szenen.
Na gut, du hast ja aber immerhin virtuell das gemacht. Ja. Brigitte, wie war das? Brigitte Young Miss?
Im Brigitte Young Miss Forum damals.
Genau.
Das sein können. Du, ich kenne davon Leute heute noch aus dieser Gruppe. Ist ganz irre.
Schreiben auch andere noch, haben andere auch angefangen, mehr zu schreiben, so wie du?
Ja, die haben auch jetzt alle eigene Blogs. Oder die meisten von denen zumindest.
Das war das erste Buch. Ich habe reingelesen. Du schreibst in deinem Buch, fand ich, also es, ich kenne ja deine Blogartikel, die ich wirklich sehr mag. Sage ich jetzt nicht nur, weil ich hier so sitze, sondern vielleicht sitze ich auch hier. Ich sitze auch hier, weil ich die Blogartikel so mag. Du hast so eine sehr intime Art zu schreiben. So. Also es ist so sehr, sehr nah, wenn man das liest. Und in deinem Buch war das noch näher. So, also es ging irgendwie noch näher. Wir haben jetzt schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe mir dann natürlich die Frage gestellt, inwieweit du das bist, die da zum Beispiel auf dem Bett liegt und gerade berichtet. Und inwiefern das eine Person ist, die neben dir so als so eine Projektion liegt und vielleicht ähnlich aussieht wie du. Ich weiß gar nicht, was jetzt die wirkliche Frage ist, aber ich habe darüber auch letztens ja schon in der letzten Folge mit der Edinska Insa geredet, weil die hatte so ein 140-Sekunden-Video beim ZDF gehabt, das hieß Dichtung und Wahrheit, wo sie so darüber erzählt hat, wie das halt so ist mit Twitter, und mir geht das ja auch so. Und ich hatte auch gerade mit meiner Frau eine große Diskussion, nicht ich mit meiner Frau, sondern wir mit anderen Menschen, das klang jetzt falsch, die Schwierigkeiten damit haben, zu verstehen, dass ein Blog, auch wenn es tagebuchartig aussieht, nicht eine 1-zu-1-Kopie der Person ist, sondern Ich sehe gerade vor mir zwei erhobene Daumen und ich nehme an, du kannst das jetzt irgendwie bestätigen. Also ja. Erzähl doch mal was dazu.
Also ich fange mal vorne an. Früher habe ich das Internet so benutzt, wie ich dachte, dass man das halt so benutzt. Ich habe da erstmal irgendwas reingetan, was ich so hatte, und das waren halt so Beschreibungen aus meinem Alltag. Und aus diesen Beschreibungen aus meinem Alltag hat sich eine Schreibleidenschaft entwickelt. Die gab es schon vorher, aber ich glaube schon, dass das Internet maßgeblich dazu beigetragen hat, wie ich schreibe und meinen Stil entwickelt habe. Und das Schreiben an sich als Akt, das vergessen immer viele, wenn es um Blogs geht und wenn es um Veröffentlichungen und Bücher geht. Das ist bei großen Namen ist das immer gar kein Thema. Da heißt es dann, ja, er spielt virtuos mit der Sprache und so weiter und so fort. Wenn es aber Geschichten sind, die von Leuten handeln, die so ähnlich sind wie man selbst, aber eben nicht man selbst, dann wird das schnell vergessen. Und es geht nur noch um die Geschichte. Und das ist, ich habe das am Anfang sogar auch gedacht. Ich habe auch immer gedacht, es geht nur um die Geschichte. Und das ist halt meine Art und Weise, sie aufzuschreiben. Und ich habe jetzt aber gemerkt, dass dieser Akt des Schreibens, und das ist auch beim Bloggen so, schon so eine Übersetzung ist aus meinem Kopf. Und selbst mein Kopf ist schon eine Übersetzung aus meinem Blick oder wie ich es auch immer wahrgenommen habe, was ich dann in diesen Text rein tue. Und das ist, wenn es denn mal im Blog oder in einem Buch steht, schon durch so viele Etagen gewalkt worden, sage ich mal, dass es ganz weit weg ist noch von der Ursprungsidee und oder von dem Auslöser, von dem Trigger, von dem, was am Ende der Text geworden ist. Und viele Leute kriegen das nicht hin. Und das ist völlig okay, dass man das nicht immer reflektieren kann. Aber die kriegen diese Transferleistung nicht hin zu sehen. Das ist zum einen nur ein Ausschnitt. Und das ist auch noch ein bearbeiteter Ausschnitt, wie mit einem Filter, den ich bei Instagram über ein Foto lege. Und auch selbst dieses Foto ist ja nur ein Ausschnitt aus einem riesigen Raum oder einer Straße oder was auch immer. Und das muss ich immer wieder erklären, das musste ich vor allen Dingen mir selbst auch erklären, weil viele Leute da irritiert sind. Irritiert sind auf gute, also auf positive Arten und Weisen, aber auch auf negative Arten und Weisen. Und was mir früher häufig passiert ist zum Beispiel, wenn Leute nur meinen Blog kannten und mich dann mal im echten Leben getroffen haben und gesagt, du bist ja gar nicht so traurig. Und ich war so, hä? Nee. Und natürlich so meine Sprache, wie sie in meinem Blog zum Beispiel stattfindet, das ist die Sprache in meinem Blog. Und das ist nicht meine tägliche Sprache, die ich immer benutze. Und es ist eine ganz bestimmte, und ich würde trotzdem auch sagen, authentische Lisa-Sprache. Aber es ist nicht die 100% ich. So, und so geht es mir auch, also so ist es auch in diesen Geschichten. Wenn du sagst, ist das Lisa, die da auf dem Bett liegt? Ja, natürlich, sonst würde sie die Szene nicht sehen können. Vielleicht steht sie aber auch daneben und beobachtet. Und bestimmte Gefühle, die zum Beispiel in Geschichten vorkommen oder die ich auch in Texten in meinem Blog beschreibe, die hatte ich noch nie. Aber für die habe ich trotzdem Worte gefunden, weil ich sie mal gesehen habe, weil mir jemand die erzählt hat oder weil ich einfach glaube, dass es so ist. Und Übersetzung, und ich nenne es gerne Übersetzung, weil ich glaube, dass es so ähnlich ist, die ist nie akkurat und nie 1:1. Und da passiert ganz viel dazwischen noch, und das ist auch gut so.
Liest deine Mutter deine Texte?
Ja.
Und wie ist das Feedback von ihr?
Am Anfang fand sie es ungewohnt, aber die weiß auch, dass ich nicht zu Tode betrübt auf meinem Fußboden liege, wenn es einen melancholischen Text im Blog gibt, das weiß sie. Und wir sind natürlich auch in einer Kommunikation, die viel näher und viel authentischer ist als über, wir müssen nicht über einen Blog kommunizieren, und sie weiß, was los ist. Und so ist das auch mit all meinen Freunden, von denen eigentlich niemand oder die meisten gar nicht in Frage stellen, was ich da tue. Oder was diese Texte in den meisten Fällen, in Distanz zu mir sehen. Das ist so. Und natürlich schmunzeln sie manchmal, wenn sie zum Beispiel irgendein Setting wiedererkennen. Aber es ist nie so, dass sie sagen, oh, das ist ja unser Gespräch oder das ist ja, das habe ich doch neulich gesagt oder so, sondern es sind immer Nuancen aus meinem Leben und das ist meine Art zu schreiben, weil das ist meine Inspiration. Ich schreibe lieber über Sachen, wo ich mich ein bisschen auskenne, als über was ich mir völlig neu erarbeiten muss. Das machen aber andere Schriftsteller ganz anders. Und meine Freunde und Menschen, die mich kennen, die wissen das auch. Und die kennen mich und erkennen dann auch die Unterschiede, die es gibt.
Also ich schön, dass du das Wort melancholisch sagst, weil das auch so das Wort wäre, mit dem ich so deine Texte beschreiben würde. Ich hatte mal eine Internet-Fast-Beziehung, könnte man sagen. Und das Wort, das uns verbunden hat, war edelgrau. Das war so diese melancholische Stimmung, mhm. Konnten wir uns auch drin ahlen irgendwie. Und ich finde deine Texte auch sehr edelgrau. So, die haben etwas schön Graues irgendwie, sowas Verhangenes. So, das ist so, das mag ich sehr. Aber zu diesem Schreiben und Dinge aufschreiben, die andere Leute wiedererkennen können. Das ist für mich etwas, womit ich mich auch irgendwie aktuell beschäftige, weil ich in letzter Zeit auch angefangen habe, eigentlich eher ein bisschen persönlichere Sachen zu bloggen. Ich glaube, das liegt ein bisschen an meiner Frau, die ja so viel über Kinder und Erziehung und so bloggt, was halt und ja auch eine sehr emotionale Schreibweise hat, was ich eigentlich auch mag. Und ich habe zuletzt so ein, zwei Artikel geschrieben. Das Feedback war total, also wirklich sehr positiv. Ich habe zum Beispiel eins geschrieben über so eine Kaffeebesitzerin in Neukölln, die gerade ihr Café zugemacht hat. Also ich saß dann, die hat gesagt, ja, ich mache das diese Woche zu und hat mir so ein schönes Gespräch. Und ich habe ihr dann gesagt, dass ich das toll finde, dass sie es ausprobiert hat. Und die war total geflasht davon, dass jemand mal nicht sagt, dass er es blöd findet, dass sie das jetzt zumacht und aufgehört. Und ich habe gesagt, ich finde es super, dass du es ausprobiert hast. So. Und da habe ich einen Blogartikel drüber geschrieben. Und da habe ich dann noch drüber nachgedacht, was ist eigentlich, wenn die das liest? Ich habe gar nicht geschrieben, um welches Café es sich handelte oder irgendwie so. Und jetzt habe ich auch so ein paar Themen, über die ich eigentlich schreiben würde. Und dann denke ich, aber wie reagieren denn dann die Leute drauf? Eine Sache werde ich jetzt erzählen. Mhm. Und ich weiß, dass derjenige das auch hört, weil der meinen Podcast hört. Ich habe euch nämlich einen Artikel vorgeschlagen für Wired, das kann ich jetzt ja einfach hier spoilen und mal sehen, ob ich ihn schreibe oder nicht, über Toilettennutzung im Internet. Und da gibt es folgende Geschichte. Ich sitze mit einem Freund im Restaurant und die habe ich die Geschichte schon erzählt und er sagt, er geht jetzt mal auf Toilette und ich denke, ne, was man so macht, wenn man dann da so sitzt im Restaurant, dann zieht man sein Telefon raus und hab Quizduell rausgezogen, weil wir immer Quizduell spielen und habe so auf die Runde Quizduell reagiert, die wir gespielt haben und legt das Handy gerade so hin und dann kommt so Pling, ich bin wieder dran. Und da in dem Augenblick war so, das war so ein ganz krasser Moment, weil ich wusste, er sitzt gerade auf der Toilette im Restaurant und wir spielen gerade Quizduell gegeneinander. Und in dem Augenblick ging bei mir so ein Gehirnsturm los, der mir die Frage stellte, was ist denn das jetzt für eine Situation? Ist das normal oder ist das nicht normal? Und dann war sowas, eins sagte so, das ist irgendwie total weird jetzt, weil du sitzt gerade im Restaurant und noch zum Essensplatz. Und was anderes sagte auch, das ist total normal. Das ist einfach, das war ein so unglaublich ehrlicher Akt, weil irgendwie fast alle, würde ich jetzt behaupten, oder viele Leute ihr Handy mit auf die Toilette nehmen. Dann habe ich ja drüber nachgedacht, schreibe ich da jetzt was drüber? Aber wenn er das liest, vielleicht fühlt er sich dann vor den Kopf gestoßen. Dabei fand ich das gar nicht schlimm, weil ich das eigentlich sogar toll fand und so. Und da habe ich eben lange drüber gehadert, genau. Also über so eine Situation, weil ich dann natürlich Leute gar nicht vor den Kopf stoßen will. Zumal ich dann, und da kommt eben das Nächste, das, was ich drüber schreibe, gar nicht unbedingt ich bin. Also das ist dann nochmal Autoren Kaspar, der dann irgendwie drüber schreibt. Ja, und da bin ich auch so am Nachdenken, ob man dann jemandem da vorher auch Bescheid sagen muss und sagen muss, du, ich habe da was drüber geschrieben.
Ich glaube, ja.
Ja, das ist, glaube ich, wahrscheinlich ist das der Richtige. So, hallo. ich werde auch vorangenommen. Das war so ein Moment, wo ich auch so eine Überlegung hatte. Hattest du dann aber da mal auch hattest du da mal so im Freundeskreis irgendwie so was Negatives, dass jemand so sich irgendwie vom Kopf gestoßen gefühlt hat?
Ja, das hatte ich auch schon. Ja. Und deswegen finde ich auch, dass man bei jedem Text, dass es da keine Universallösung geben sollte, sondern man sich diese Frage irgendwie vor jedem Text stellen sollte. Das hat sich bei mir auch verändert über die Jahre. Also ich war da früher viel unbedarfter und habe da nicht so viel drüber nachgedacht und tue das in den letzten Jahren viel mehr, weil nicht mal, weil mir das irgendwie passiert ist, sondern weil ich mir aber vorstellen kann, was das mit Leuten macht. Und gleichzeitig ist aber auch diese, finde ich so wichtig, da auch immer noch ein Gleichgewicht herzustellen, weil es gibt ja zum einen die Leute, denen man das dann irgendwie vorher erzählt, weil es irgendwie wirklich konkret ist. Und es gibt andere Situationen, und da würde ich mir jetzt rausnehmen, zu sagen, die gehen dann die Leute nichts mehr an, wenn sie in einer bestimmten Form verarbeitet wurden, weil das dann auch schon nichts mehr mit den Leuten zu tun hat. Und ich finde es sehr schwer, da den Unterschied, oder nee, eigentlich finde ich es nicht mehr so schwer, da den Unterschied zu machen. Aber eine Weile fiel es mir sehr schwer, da einen Unterschied zu machen und dann nicht jeden meiner Sätze zu hinterfragen und jedem, oh Gott, ich habe hier ein Gefühl beschrieben, das hatte ich ja auch schon mal zu einer anderen Person, glaube ich, also so. Und das, man kommt da schnell in so einen, oder mir ging es so, ich bin da schnell in so einen paranoiden Status reingekommen, von dem ich mich dann auch erstmal wieder freistrampeln musste, weil bestimmte Sachen oder bestimmte Gedanken und die Beschreibung von bestimmten Zuständen oder so auch einfach einem selbst gehören, selbst wenn sie mit anderen Menschen zu tun haben.
Ja. Ja, kann ich nachvollziehen. Also es gibt bei mir einen Text, den ich schon lange schreiben will. Ist über einen Abschiedsbrief eigentlich. Von mir hat sich ein Freund vielleicht umgebracht. Das ist es gibt auch so absurde Geschichten, die man so erlebt haben, die man so erlebt im Leben, ja, wo man so merkt, so wow, so ist das Leben. Es gibt einen Freund, der hat sich vielleicht umgebracht, man weiß es nicht genau, der ist irgendwie weg. Und eigentlich würde ich gerne so einen Abschiedsbrief schreiben. Einerseits möchte ich ihn gerne ein bisschen beschimpfen, weil ich irgendwie total sauer bin, und andererseits natürlich auch so meine Trauer Ausdruck verleihen. Und das Interessante ist, dass ich halt drüber nachdenke, ob ich diesen Text schreibe, weil ich nicht weiß, ob er noch lebt. Ja, das ist so. Also ich weiß halt nicht, ob der das lesen kann oder nicht. Der ist halt einfach verschwunden von einem Schiff, und man weiß irgendwie nichts Genaues. Das ist so spannend, dann über sowas nach. Und da denke ich dann eben drüber nach, weil ich kann das so schreiben, dass, na, man kann ja Texte so schreiben, dass Außenstehende sowieso nicht wissen, worum es geht, und Nahestehende vielleicht es wissen, und dass auch da jetzt nichts zu Persönliches irgendwie drin steht. Ich finde es aber immer wieder verrückt, dieses Ding etwas ins Internet zu schreiben und diese Reibung plötzlich mit Leuten zu tun haben. Also meine Frau hatte jetzt öfters diese Situation, die macht immer Wochenende in Bildern, und viele Menschen, die wir kennen, lesen ihr Blog, und manchmal weiß man das auch gar nicht vorher, und dann bist du irgendwo und dann sagt jemand, ja, das habe ich ja bei eurem Wochenende Bildern, und sie hat mir mehrfach gesagt, dass das für sie jedes Mal so ein kleiner Schockmoment ist, ja, obwohl sie hat halt 100.000 Leute, die das im Monat lesen, und das geht mir auch so, dass es immer wieder komisch ist, aber andererseits finde ich es auch schön eigentlich.
Ja, und ich finde auch, dass es auch okay ist, wenn einen immer mal wieder jemand darauf hinweist, und dass die Irritation eigentlich gut ist fürs innere Pendel. Was mache ich denn mit dem Internet so durch so kleine Erinnerungen, die man immer wieder bekommt? Und ich glaube aber, dass es, selbst wenn noch jetzt zu deinem Freund, selbst wenn er noch lebt, ist er ja aus deiner Welt verschwunden, und du hättest jedes Recht, ihm einen Abschiedsbrief zu schreiben.
Ja, wahrscheinlich ist es nur zu, vielleicht ist es auch einfach nur zu emotional, dass ich einfach einen Grund brauche, es nicht zu schreiben.
Verstehe Moment, ich auch, ne?
Das kann auch sein. Aber das ist so ein ganz komisches, nicht zu wissen, ob der Adressat da ist oder nicht, so ganz merkwürdig. Ja, das schiebe ich jetzt schon so ein Jahr lang oder so vor mir her. Ich guck mal auf meinen Zettel.
Ja.
Ich habe ja noch viele, viele andere Themen. Ich mache mir so ein paar Häkchen irgendwie. Blog, Edelgrau. Ich habe mir das Wort Edelgrau sogar auch geschrieben. Dann hattest du letztens, weil ich das so schön fand, würde ich gerne noch kurz drüber sprechen, hast du einen Blogartikel über Spiegel geschrieben, beziehungsweise über keine Spiegel. Ich versuche den mal mit meinen Worten wiederzugeben, und dann korrigierst du mich.
Ja.
Eigentlich ganz kurz, du hast darüber geschrieben, und jetzt gucke ich mich hier schon so ein bisschen so spionagemäßig um, dass du keine Spiegel mehr hast in deiner Wohnung.
Also ich hab Gesichtsspiegel, aber ich habe keinen Ganzkörperspiegel.
Genau, du hast also sozusagen das Spiegel reduziert in deiner Wohnung, weil kommt wahrscheinlich schon meine Interpretation, ich weiß nicht, ob du es so geschrieben hast, weil dieser Ganzkörperspiegel so einen gesellschaftlichen Blick auf dich eigentlich präsentiert hat. Also du eigentlich dich angeguckt hast, ob du bestimmten Normen entsprichst draußen und dich das unter Druck gesetzt hast und du, seitdem du das nicht mehr hast, dir diesen Druck genommen hast.
Das ist total super, ohne Ganzkörperspiegel. Ja. Ich habe auch keine Waage. Also ich hatte auch noch nie eine Waage. Aber zum Ersten finde ich Spiegel meistens hässlich. Außer einen, der steht in meinem Keller, aber der würde auch meinen Körper nicht fassen. Und ich hatte.
Dieser sieht jetzt anders aus, als ihr denkt, ja.
Nein, aber der ist einfach klein und nicht so riesig. Aber ich habe irgendwie Spiegel noch nie als Einrichtungsgegenstand begriffen, sondern immer eher als so ein Nutzgegenstand, in dem man sich dann halt anguckt, ob die Hose sitzt oder nicht. Mhm. Und als ich in diese Wohnung gezogen bin, in der ich jetzt lebe, hatte ich keinen Ganzkörperspiegel und dann habe ich immer überlegt, brauche ich jetzt eigentlich einen? Wie ist das denn? Und dann habe ich einfach das vergessen und habe dann gemerkt, das ist total super. Und der einzige, also ich frage mich nie, oh, wie sieht denn das und das aus? Mittlerweile, so, das war auch mal anders, aber Leute, die mich besuchen kommen, fragen, hast du hier mal einen Spiegel? Und ich so, nee, wie, du hast keinen Spiegel? Das geht ja gar nicht. Und ich sage immer, ich finde das total, also ich finde es auch wirklich sehr entspannend, weil ich meine Klamotten nicht mehr danach auswähle, wie passt das T-Shirt hinten noch in die Hose oder wie sieht die Hose jetzt von hinten aus? Das weiß ich eh, wenn ich sie gekauft habe und anprobiert meistens, wenn ich es nicht im Internet bestellt habe, aber sondern ich wähle meine Sachen danach aus, ob ich mich in ihnen wohlfühle. Egal, ob hinten jetzt irgendwas schief ist oder keine Ahnung. So, und wenn, dann spüre ich es. Und ich finde diesen Fokus auf vom Bild weg aufs Gefühl für mich halt total wichtig. Mhm. Also das hat mir extrem gut getan, wirklich hinzufühlen und zu gucken, fühle ich mich darin wohl und nicht dem Blick die erste Entscheidung zu überlassen.
Wie ist denn dann der Moment, wenn du Anziehsachen kaufst? Diese Spiegel sind ja immer brutal.
Also es ist schon so, dass ich, wenn ich auch einfach an einem Schaufenster vorbeilaufe, manchmal denke ich, oh, so sieht das aus. Also jetzt nicht mal von Klamotten, sondern eher was meinen Körper angeht. Weil ich, und das ist wirklich so, mich anders sehe, als ich, glaube ich, auf Fotos aussehe mittlerweile. Vor allem mein Körper, mein Gesicht sehe ich jeden Tag im Spiegel. Also ich habe auch einen Bartspiegel und so, aber.
Ich habe einen Bartspiegel.
Ich besitze einen Bartspiegel. Nein, aber ich denke dann schon, wenn ich irgendwo an einem Ladengeschäft vorbeiläufe und man kann sich erkennen, oh ja, naja, ich gehe mal weiter. So, also manchmal erschrecke ich mich so ein bisschen, aber jetzt in Umkleidekabinen, ich kaufe eh selten Klamotten im Laden. Das ist, ich finde das anstrengend.
Bestellst du im Internet, oder?
Ja, wenn ich Klamotten kaufe, eher im Internet. Oder ich ziehe es halt ganz kurz an, aber es ist jetzt, ja, es ist nicht sonderlich charmant, dieses Licht da, aber ich weiß auch, dass das Licht draußen anders ist.
Ja. Also ich vermeide ja auch Spiegel, soweit wie es geht. Ich gucke mich wirklich, ich denke immer so, Gott, hast du Übergewicht und das Leben ist schrecklich und du bist so hässlich und so.
Bei mir geht es gar nicht darum, dass ich diesen Spiegel vermeide, weil ich mich nicht sehen will.
Ja, sondern?
Weil ich anders entscheiden will. Das ist eine Entscheidung für die bewusstere Entscheidung. Ich will nicht danach entscheiden, ob mein Hintern dieser Hose würdig ist, sondern ich will entscheiden, ob es meinem Hintern gut geht in dieser Hose.
Ja, das verstehe ich. Es geht um, du möchtest gerne bequem durchs Leben kommen.
Ja.
Ja.
Das ist dann schon in Ordnung und dann trage ich die auch anders. So. Und es ist nicht so, dass ich meinen Körper nicht leiden kann. Im Gegenteil, seit ich irgendwie Ende 20, 30 bin, finde ich meinen Körper viel entspannter als vorher, obwohl ich total zugenommen habe zum Beispiel. Mhm. So, aber ich komme damit irgendwie besser klar und ich mag mich jetzt. Das ist schon in Ordnung.
Also mich hat ein Text lustigerweise an Waldorf erinnert.
Uh-huh.
Das ist jetzt ein interessanter Turn,
ja.
Mit dem hättest du nicht gerechnet. In Waldorf-Kindergärten und eventuell auch in Waldorf-Schulen, das weiß ich nicht, gibt es keinerlei Spiegel, vor allen Dingen auch nicht im Bad, aus pädagogischer sozusagen aus der Richtlinie, dass Kinder sich nicht selbst sehen sollen, um sich nicht zu viel mit sich selbst als Subjekt zu beschäftigen. Waldorfpädagogik ist ja, da werde ich ein andermal drüber reden. Das ist aber auf jeden Fall interessant. Ja, das kann man erstmal, auf jeden Fall ist es interessant, der Gedanke. Mir ging das so, als ich es erstmal erfahren habe, totale Ablehnung. Ich dachte, was ist denn das hier für ein verkorkster Mist? Dann andererseits dachte ich so, fand ich das auch erst wiederum gar nicht so schlecht, weil ich manchmal auch Schwierigkeiten damit habe, meine Nase verstopft, weil ich manchmal so Schwierigkeiten damit habe, wenn so wirklich sehr junge Menschen total aufgestylt daherkommen, so Mini-Playback-Show-mäßig. Und natürlich wahrscheinlich dieser Spiegelentzug etwas ist, was dem entgegenwirkt, das andererseits aber auch wieder so krass oktroyierend ist.
Genau, also das würde ich auch so sehen. Ich bin ja immer so ein Fan von Gleichgewicht und ich finde es irgendwie, glaube ich, wichtig, dass man mit Spiegeln klarkommt. Ja. Und vor allen Dingen aber, und eben, da wird der Spiegel für mich als Objekt wieder zu wichtig. Ich will mit mir selber klarkommen. So. Und ich finde es wichtig, dass Leute eher mit ihrem Bild klarkommen. Deswegen finde ich Selfies auch okay. So. Ich finde Selfies als selbstgewählte Entscheidung. Ich mache jetzt ein Foto von mir, völlig in Ordnung.
Ich kann ja auch das haben wir schon mal gemerkt, dass wir uns da treffen. Ich kann diesen Selfie-Hass ja wirklich nicht.
Ich verstehe auch nicht, also ich glaube, dass die Leute halt den anderen, also die Leute, die sich darüber beschweren, den anderen Leuten sofort was unterstellen. Und ich glaube in vielen Fällen auch zu Recht. So, natürlich geht es oft nicht um das Bild von sich und diesem, ich entscheide mich jetzt dazu, von mir ein Bild zu machen, weil ich mich vielleicht heute wohlfühle, sondern es geht vor allen Dingen um die Reaktion, die das nach sich zieht. Deswegen fände ich das auch lustig, einfach mal alle Instagram-Kommentare für eine Woche abzuschalten. Mal gucken. Und jegliche Form der Bewertung durch Herzchen, Vergabe und Likes, was dann mit den Selfies passieren würde, ob man die trotzdem weiterhin machen würde. Oder andere Leute, die machen würden.
Oder andere Selfies.
Ich weiß es nicht, aber ich finde den Akt des Selfies an sich überhaupt nicht schlimm und eigentlich sehr, sehr befreit und was Selbstbestimmtes, ja. Und das finde ich total in Ordnung.
Kennst du dieses Forschungsprojekt über Selfies? Ich glaube, es ist aus Amsterdam um den Gerd Lovink.
Nein.
Sagt das was? Es gibt so ein quantitatives, glaube ich, vor allen Dingen Forschungsprojekt, das wirklich so Hunderte, Tausende von Selfies analysiert hat, danach in welchem Winkel sich die Leute präsentieren, Männer und Frauen. Ich habe jetzt auch keine statistischen Ergebnisse davon parat, ist aber auf jeden Fall sehr interessant, weil es natürlich regionale Unterschiede einfach gibt, in welchem Winkel sich auch die Leute einfach präsentieren und welche Farben sie verwenden. Ich schick dir das mal. Das ist auf jeden Fall eine schöne Auseinandersetzung, zumal die auch nicht diesen das ist doch alles narzisstischer Mist-Impetus irgendwie hatte. So.
Und ich habe das ja auch mal an mir selbst getestet, weil mir auch sehr oft unterstellt wird, mir wird einfach sehr, oder wurde vor allen Dingen früher sehr oft gesagt, wie narzisstisch ich sei, dass es von mir so viel im Netz zu lesen gibt und Bilder und hast du nicht gesehen. Und ich glaube, an bestimmten Stellen stimmte das und ich wollte mich dann mal selber testen und habe geguckt, was passiert denn dann wirklich mit mir? Ist das jetzt so? Ich wusste gar nicht mehr genau, finde ich das jetzt so oder finde ich das, wie die Leute mir das sagen? Was ist eigentlich mein wirkliches Bedürfnis dahinter? Und habe angefangen, Fotos von mir zu machen und die nicht zu veröffentlichen. Und das ist super. Also und deswegen sage ich auch, dass mit diesem Bestätigungsakt, der dahinter steht und der den Leuten dann auch immer schnell unterstellt wird, sollte, glaube ich, jeder mal ausprobieren, einen Monat lang ein Foto von sich zu machen. Jeden Tag. Was er nicht online stellt, was er einfach für sich mal anschaut und guckt, wie sich dieses Foto verändert, seine Pose, wie man das auswählt, wenn man weiß, nur ich selbst sehe das. Und sich auch zu überwinden, weil oft ist ja der Gedanke dann wirklich gleich, ja, wenn nur ich das sehe, brauchst du ja nicht machen, kann mich hier im Spiegel angucken. Aber ich glaube, dass der Akt des Festhaltens des eigenen Gesichtes in dem Moment total wichtig ist. Und das ist sehr interessant, was da mit einem passiert, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Ja, das glaube ich. Ich überlege schon gerade, wie ich mich fotografieren würde. Also ich neige ja zu diesem klassischen Fototrick, mich leicht schräg von oben zu fotografieren, weil man da einfach immer besser aussieht, schlanker, jünger. Und
man sollte überhaupt jede Position mal ausprobieren. Ja. Das macht einen wirklich entspannt mit sich selbst. Ja. Und dann sind auch Selfies, die man dann veröffentlicht, auch nochmal, fühlen sich wieder anders an. Ist total verrückt.
Also ich finde das mit den, ich bin eigentlich, Fan ist irgendwie das falsche Wort, ich finde das mit Selfies schön, ich beneide Leute darum, die kein Problem damit haben, sich einfach so die ganze Zeit zu fotografieren, verändere mich aber auch dahingegen, dass ich schon eher mal ein Foto von mir selbst stelle, früher ist es gar nicht gemacht, mittlerweile so manchmal irgendwie und merke eigentlich, dass vor allen Dingen die vielen Leute, die mich auch kennen und mir folgen, das eigentlich schätzen, ja, mhm. so, also weil die ja, die folgen mir ja, deswegen ist es eigentlich idiotisch, die Haltung zu sagen, mhm. das, ich will die jetzt nicht damit belasten, so wie ich sage. Und also für mich ist das schon ein spannendes Thema. Jedenfalls fand ich das schön, diesen Spiegelartikel, weil auch wenn das jetzt gar nicht so deine Stoßrichtung, also der hat ja verschiedene Stoßrichtungen, verschiedene auch nicht, aber ich finde das ein schöner Ausgangstext, um sich halt mit dem Selbstbildnis sozusagen zu befassen. Und ich fand, das war ein sehr typischer Text für dich. So. Ja, also wer ein Einstieg in Lisa Rank, das aktuelle Werk, der Spiegeltext zum Beispiel. Ja, den fand ich, der hat mir Spaß gemacht. Wir haben vorhin, da wir gerade noch beim Spiegel sind, wir haben vorhin noch über deine Mutter geredet, leider schon vor der Aufzeichnung. Du hast vorhin, das war einfach nur zu süß, du hast vorhin erzählt, dass deine Mutter jetzt immer Instagram Essensfotos macht.
Ja, ist total toll. Ich finde es wirklich ganz großartig, dass sie endlich auf Instagram ist, weil sie mich früher dafür immer so ein bisschen komisch angeguckt hat. Und jetzt hat sie, glaube ich, die Faszination für sich hinter dieser Fotoplattform entdeckt. Und das finde ich total toll. Ich find, also, und wir haben jetzt so ein bisschen Rollen getauscht, dass ich sage, jetzt lass doch mal essen und Mama macht noch ein Foto von aus drei Perspektiven. Finde ich total super.
Und hat sie, also wie ist denn das gekommen, dass das, hast du sie so überredet oder war das plötzlich einfach so?
Ihr Freund hat einen Instagram-Account. Ja. Hatte den auch schon und ich hatte den ja auch und sie hat es erst überhaupt nicht interessiert und irgendwann, als er angefangen hat, Fotos zu machen oder sie mitbekommen hat, wie er Fotos macht manchmal und natürlich auch, glaube ich, dann irgendwann aus ihren Urlauben, hat sie dann geguckt, ah, was hast du da jetzt gepostet? Also was ist denn das jetzt für ein Bild und möchte ich das und möchte ich das nicht, war, glaube ich, so der erste Kontakt und dann hat sie einfach dadurch, dass er ja so nah an ihr dran war, gemerkt, wen man dann noch so sehen kann, hat auch angefangen, meine Fotos anzuschauen, die ich veröffentlicht habe auf Instagram und hat da ganz eigene Zugänge für sich, so Leute aus der ganzen Welt, sie findet es total toll, dass man Fotos wirklich von ganz überraschenden Menschen einfach anschauen kann und dann plötzlich so eine Verbindung sich zu denen herstellt über Kommentare oder einfach nur Likes oder dadurch, dass man einander folgt und für sie ist das, und ich kenne diese Art der Faszination ganz neu, deswegen ist sie da auch sehr euphorisch und ich bin ganz froh, das zu sehen. Also, dass das auch so eine große Skepsis abgebaut hat, einfach durch das selber machen.
Folgst du irgendwelchen so Stars oder politischen Personen oder so auf Instagram? Nee. Oder
nee? Interessiert mich überhaupt nicht.
Ja, ich habe damit letztens erst angefangen. Ich folge, ich muss jetzt hier so Guilty Pleasure-mäßig auspacken.
Doch, Miranda Julie folge ich
auf. Wer ist das?
Das ist eine Schriftstellerin und Künstlerin. Oh. Der folge ich auf Instagram.
Warum?
Weil die immer so Kunstprojekte macht mit lustigen Fotos und manchmal, sie hatte auch irgendwie mal so ein, ich glaube, sie hat mal einen Monat lang immer ihre Socken fotografiert oder so. Auf jeden Fall hat sie immer so, die ist halt ein bisschen verrückt und ich finde die ganz toll und das wollte ich gern verfolgen, aber sonst folge jetzt nicht irgendwelchen Schauspielern oder Kim Kardashian oder so. Das.
Ich habe, also mein Instagram Guilty Pleasure ist eine Schauspielerin von Vampire Diaries.
Ah ja.
Das ist schon ziemlich, ich habe ja die letzten 7 Staffeln oder so gebingewatcht und es gibt ein paar gute Momente in der Serie und eine Schauspielerin fand ich irgendwie ganz gut und dann bin ich irgendwie auf ihrem Instagram-Account gelandet. Und ich glaube, ich folge dem so exemplarisch dafür, Schauspieler-Accounts zu folgen. Und das ist so, dadurch kriege ich das mal so mit, weil man liest ja manchmal so auch Artikel, so Rich and Beauty People irgendwie auf Instagram und das nehme ich da so bei einem Account mit und finde das aber gar nicht unsympathisch. Also die postet halt so von sich und vom Set so Fotos und das ist super gelackt alles. Mhm. Also es sieht alles, ich habe auch die Vermutung, dass die auch eigentlich nie mit der Handy, also fast nie mit der Handykamera aufnehmen, sondern oft professionelle Fotos irgendwie reinstellen, okay. Wo manchmal ist auch was irgendwie schon ein bisschen Verpixeltes dabei und finde das eine merkwürdige Art, jemandem zu folgen und heute war gerade auf BuzzFeed, glaube ich, eine relativ lustige Story über 11 Situationen, in denen du so guckst wie Angela Merkel und da haben sie haben sie 11 Fotos vom Instagram-Account von Angela Merkel, den es irgendwie gibt. Das wusste ich auch nicht genommen und wirklich so, also ich fand ziemlich lustige Sachen. Sie sieht ja manchmal einfach lustig aus. Da war dann so Essenssituation. Also jetzt nicht dieses Fischfoto, was letztens rumging, sondern einfach, wo sie dann vor einer umringt von lauter Soldaten und irgendwie was erzählt. Und dann, ja, wenn du die einzige lustige Story in der Bar hast, und das sah halt wirklich so aus, so, weil wirst du wie so an der Bar sitzen und alle umringen dich, weil du so die eine Anekdote hast. Und ich finde das spannend. Auf Instagram ist es für mich nochmal anders als auf Facebook, wenn man da so offiziellen Personen folgt, weil Instagram sowas, was schon sehr deutlich Persönlicheres für mich hat als Facebook, weil Facebook, da teilt man dann mal so Artikel und so und dann diskutiert man da so drüber. Und auf Instagram musst du halt eigentlich immer bezahlen, wenn du da mitmachen willst, mit eigenen Fotos. Und wenn dann plötzlich aber so was Öffentliches dazwischen kommt, ist so eine ganz komische Mischung irgendwie. Und ich finde das irgendwie gut, also dass das so aufmischt.
Dass sich das so vermischt.
Ja, ich würde gerne von der Kanzlerin, dass sie auch mal so ein Selfie morgens am Frühstückstisch macht oder so, vielleicht schafft es ja.
Ja, ich fände es gut, wenn auch Instagram irgendwie so diesen Charakter behält, bei den Leuten dabei zu sein, weil es jetzt einfach sehr, sehr viele Fotografen gibt mittlerweile und es immer professioneller wird, die für die Instagram einfach nur noch eine Portfolio-Plattform ist. Ne? Und ich habe da neulich auch mit einer Freundin, die Fotografin ist, drüber gesprochen und sie schwankt so hin und her zwischen, stelle ich meine professionellen Bilder darauf, einfach weil die Plattform sehr, sehr schnell funktioniert und du sehr schnell ein großes Publikum erreichen kannst, oder bleibe ich eigentlich bei dem mir geliebten Charakter dieser App in der Hosentasche mal eben Snapshots zu machen. Glaube ich, eine ganz schwierige Erfahrung. Gerade diese ganzen Naturfotografen, das ist ja alles Hochglanzfotografie, die mit dem Ursprung Instagram ja nicht mehr so viel
zu tun hat. Also ich glaube zum Beispiel auch National Geographic hat so einen ganz bekannten Instagram-Account und so. Ich finde die Accounts dann, also diese, wo wirklich nur noch professionell bearbeitete Fotos auch so rübergehen, schon eher ein bisschen langweilig. Ich habe letztens mal eine App ausprobiert, die heißt Stella, ich weiß nicht, ob du die kennst, wo du so mehrere Fotos immer zu so einer Art Geschichte zusammen machen kannst. Und da hatte ich dann so auch einen Viral-Post drauf, der dann irgendwie, weiß nicht, ein paar hundert oder tausend Views hatte. Und da ist alles super Hochglanz. Mhm. Das fand ich aber auch wieder okay, weil wenn das so klar ist, dass das da alles so super Hochglanz ist, dann kann ich da irgendwie auch wieder mit umgehen. Und da habe ich gelernt, dass meine Essensfotos, für die ich ja oft bewundernde Komplimente bekomme, wirklich also am unteren Rand der Essensfotoskala sind. Und habe dann aber auch festgestellt, dass mich das nicht reizt, so super professionelle Essensfotos zu machen, weil das Besondere meiner Essensfotos ist, dass nachdem ich den Frühstückstisch bei uns am Wochenende fotografiert habe, dort vier Menschen sitzen und das einfach essen. Und ich einfach wirklich morgens um 6:45 mich in die Küche stelle, fast immer eine Dreiviertelstunde da stehe, das Essen mache, dann mache ich ein Foto davon und wird es gegessen. Während halt du bei den Food-Fotografen ahnst, dass da mehr als eine Dreiviertelstunde drinsteckt, weil dann noch der Puderzucker ist immer ganz wichtig, dann nochmal so drüber gestreut
wird. Ja, aber vorher muss die Erdbeere abgetupft sein, sonst versinkt der gleich drin und wird matschi.
Genau, und das siehst du da, dass da halt dieses Stück Kunst noch irgendwie mit drin. Und ich finde es trotzdem schön, also ich gucke so Hochglanz-Essensfotos gerne an, das ist irgendwie, kann schön aussehen, aber eigentlich finde ich es dann doch reizvoller, selber Fotos zu machen, wo ich sozusagen sage, und das hat auch wirklich gut geschmeckt. Ja, ja? So, genau.
Ich habe neulich ja für Wired einen Text geschrieben, nachdem, glaube ich, in der Welt ein Instagram-Hass-Text war, der sich damit befasst hat, dass ja da alle ihre hochgestylten Leben zeigen würden. Und jetzt sind wir natürlich in unserem Gespräch, wie wir es natürlich auch wochenlang vorher geplant haben, an dem Punkt angekommen, wo sich alle unsere Themen an einem Punkt treffen. Nämlich, wie viel bist eigentlich du von dem, was du da ins Internet tust? Und was ist eigentlich mit deinem, wie stellst du dich da auf Instagram oder in Fotos? Und ich habe darauf geantwortet und das ist eigentlich immer noch so. Und wenn ich sage, naja, ich finde es gut, wenn Instagram eher die App bleibt, bei der man mobil mit dem Handy mal eben schnell ein Foto macht, dann sage ich das ja nur aus meinem persönlichen individuellen Nutzungskontext, wie man das so schön sagt. Aber eigentlich plädiere ich ja dafür und das kann ich auch bei diesen ganzen, die machen das und das kann ich nicht sehen und die posten hier immer ihr Parfüm, das will ich nicht sehen. Immer nur wieder sagen, oh, wie schön, dass es im Netz so viele Leute gibt, die alle was machen und man sich einfach aussuchen kann, was man sieht. Und das habe ich dann auch als Replik auf diesen Text veröffentlicht auf Wired.de, weil mir das wirklich, wirklich wichtig ist, immer wieder darauf hinzuweisen, du musst es dir nicht angucken, du musst es dir nicht reinziehen, du musst all die schlimmen Narzissten da draußen, musst du einfach nicht sehen, wenn du nicht willst, jedenfalls nicht auf Instagram, sondern nur in der U-Bahn. Und das finde ich immer wieder. Und ich habe auch mein Instagram-Nutzungs- oder mein Instagram-Feed hat sich auch total verändert über die Jahre. Ich habe das am Anfang auch wie so ein Magazin so weggelesen und durchgeswiped und habe irgendwie 1000 Leuten gefolgt oder so. Und mittlerweile sind das gar nicht mehr so, ich glaube 300 oder so. Und nutze es jetzt ganz anders, eher als Verbindung wirklich zu Leuten, die ich kenne oder ganz ausgewählt, wie zum Beispiel Miranda Julie oder irgendwem, wo ich wirklich ein persönliches Interesse daran habe, das zu sehen. Aber ich nutze es weniger als vorher als so Unterhaltungspausen-Magazin.
Ich habe, also ich bin ja auch mittlerweile, da musste ich mich auch hinentwickeln, eben sehr stark der Meinung, dass es wichtig ist zu verstehen, dass das Internet ein wirklich großer Speicherplatz ist, der sehr, 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 sehr viel Platz hat und man Leuten einfach einräumen sollte, da ihre aus eigener Sicht Belanglosigkeiten oder Hochglanzfotos hochzuladen. Ja. Ich rede jetzt nicht davon, dass jeder ins Netz schreiben soll, dass er andere blöd findet, das ist nochmal ein anderes Thema, aber ich rede jetzt davon, dass ich jetzt zum Beispiel diese Erdnüsse fotografiere, weil die mich gerade beschäftigen und dann jemand anders sagt, der macht immer langweilige Erdnussfotos. Ja, dann soll er sich die nicht angucken. Ich hatte dazu so einen interessanten Moment. Ich war letztens auf einem Podcaster-Workshop und um Podcast gab es gerade diese große Diskussion zum Thema Laber-Podcasts. Mhm. Da wurde den, vor allen Dingen der deutschen Podcast-Szene wird eben vorgeworfen, dass sie Laber-Podcasts seien.
Ja, ein Text bei uns auf der Seite war unter anderem Anstoß. Über diese Diskussion, zu dieser Stimmt, Diskussion.
Genau. Mhm. Wir standen da, also ja. Weyert, genau, stand da auch mit drin in der Diskussion. Auch dieser Podcast jetzt hier, der gerade stattfindet, muss ich auch erstmal den Vorwurf gefallen lassen, ein Laber-Podcast zu sein, weil er natürlich kein produziertes, durchrecherchiertes Format
ist. Hallo, dieser Stapel Zettel.
Ja, das ist ja ich tue ja immer nur so, als würde das hier so.
Ich nehme mal den Aktenordner runter, Moment.
Genau. Also vor mir liegen halt ein paar ausgedruckte Zettel als Vorbereitung für die Sendung. Das Interessante war, es gab da so Aufkleber, auf denen stand, es gibt so Hashtag Team Laber Podcast, wo es eben darum ging, pro Laber Podcast. Und da gab es auch einen Aufkleber, da stand auch irgendwie sowas mit drauf, genau wie ich mir das immer sage, es gibt genug Speicherplatz. Und dann war ich aber auf einem Vortrag, da ging es um YouTube und dann stand da vorne jemand und fing erst mal an. Also der hat gesagt, dass die Podcaster ja mal gucken müssen, warum die YouTuber so super erfolgreich sind und ob man sich da was abschauen kann und so. Und aber auf YouTube, das ist ja auch so unfassbar mit den ganzen Schminkvideos und ich so, oh, ja, da kriege ich sofort einen Hals, mhm. weil mich das so aufregt, mich nervt das so, dieses ständige Rumgehacke auf Schminkvideos.
Mich auch.
Ja, wirklich. Ey, lasst doch die Leute Schminkvideos drehen und lasst andere das angucken. Und das war aber halt so dieses, ja, wir, also da war so eine Diskrepanz für mich, dieses, ja, wir machen Laber-Podcast, was greift ihr uns denn an? Wir wollen ja 5 Stunden labern, aber diese Schminkvideos.
Nee, die dürfen das nicht. Das ist qualitativ nicht das, was wir uns vorstellen,
ja.
Kaspar.
Ja.
Und ich hatte neulich auch so ein Erweckungserlebnis, weil ich auch mittlerweile, und wahrscheinlich hätte ich früher genauso geredet die ganze Zeit. Und natürlich rege ich mich auch manchmal auf über so ein Video, weil ich einfach nicht kapiere, was das soll. Aber ich lasse sie machen. Und meine Faszination ist dann irgendwann schon wieder so groß, dass sie bei Fantum wieder rauskommt. Oder meine Verwunderung. Und ich hatte neulich so ein Erweckungserlebnis. Es gibt einen YouTube-Account von einer Familie, die lebt in der Nähe von Darmstadt. Und das ist eine Familie mit 4 Kindern. Und sie hat so einen Internetshop mit Ketten und verkauft da Ketten und macht eben YouTube-Videos. Und er hat mittlerweile eine Kneipe, irgendwie so eine Shisha-Bar oder so. Und mein erster Reflex, als ich diesen Account dieser Familie fand, war, oh Gott, was ist das denn? Oh Gott. Und dann haben die auch noch 4 Kinder und halten denen die ganze Zeit die Kamera ins Gesicht. Und das Baby wächst auf und fängt sofort an zu grinsen, immer wenn es die Kamera sieht. Aber die haben mich. Und ich fand das dann so faszinierend, dass ich das dann immer mal mir angeschaut habe. Und wusste auch noch gar nicht genau, warum ich das jetzt eigentlich gucke. Und bin mir so all meiner schönen Vorurteile, die ich so habe, bewusst geworden. Ne? Oh, die sind nicht aus meinem intellektuellen Dunstkreis, die machen das bestimmt so und so. Oh, wie können die nur dem Kind die Kamera und oh, das ist doch scheiße fürs Kind und oh, die gehen bestimmt komisch mit ihren Kindern um und so weiter und so fort. Und mit jeder neuen Folge wurden alle meine Vorurteile nach und nach ganz sanft und lieblich und völlig ungeplant von dieser Familie auseinandergepflückt. Und es gab einen Schlüsselmoment da drin noch, das war nämlich, dass sie die Kamera mit zur Geburt genommen hat.
Wow.
Und natürlich hält sie die jetzt nicht zwischen ihre Beine und filmt voll drauf, aber man bekommt die Situation einfach mit, in denen die Wehen stattfinden und in denen das neugeborene Kind auf ihrem Bauch liegt. Und das kannst du sehen. Und ich war, natürlich ist jetzt total leicht, erstmal zu sagen, wie kann man, das ist doch voll der intime Moment. Ich glaube aber, dass das trotzdem gut ist, dass das passiert, dass jemand das macht, weil man es sonst nicht sieht. Und all diese Schminkvideos, die Kiddies schminken sich ja nicht weniger, nur weil sie das nicht auf YouTube festhalten. Und die Kiddies rennen auch nicht weniger zu DM, nur weil sie es nicht auf YouTube festhalten, sondern das ist halt so. Und wenn du diese gesellschaftliche Entwicklung schrecklich findest und die Kommunikation darum und so weiter und so fort, dann musst du irgendwo anders ansetzen und musst, glaube ich, eine fundiertere Kritik da hervorbringen, als kann man nur sich da hinsetzen und sich ein Kajal ins Gesicht halten.
Also ich habe mich ja, du hast jetzt eigentlich indirekt das Thema Kinderfotos im Netz angesprochen durch das Video. Da hatten wir auch letztens Kontakt, weil ich auch mit das Nuf der Patricia, die ja auch schon zu Gast war in meiner Sendung, ja sozusagen ein Pro-Contra bei euch veröffentlicht hatten, nachdem wir sehr lange Blogartikel beide geschrieben hatten. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Was man nicht sieht vielleicht sonst im Netz, Kinder.
Genau, genau. Was man nicht sieht im Netz. Und das ist ja eine meiner, also ich habe zwei wichtige Thesen zu solchen Dingen. Erstens, es geht um Sichtbarkeitsmachung von Dingen, die man sonst eben nicht sieht. Ich habe zum Beispiel, also ich bin relativ stark der Meinung, dass wir zu wenig Kinder sehen. Es gibt halt, ich habe es irgendwie mal ausgerechnet, ich glaube jeder siebte Mensch oder so in Deutschland ist eigentlich unter 10 Jahren oder unter 12 und kann einfach mal draußen mal auf der Straße gehen und durchzählen. Man fragt sich, wo sind eigentlich die Kinder? Ja, wo sind die denn bloß? Die sind halt immer in irgendwelchen Institutionen, wo wir die hinbringen. Und dann findet dann natürlich ein Entfremdungsprozess irgendwie statt. Ich glaube, dass das auch zum Beispiel ein Grund dafür ist, dass so gerne auf Latte Macchiato-Müttern rumgehackt wird. Ich hasse diesen Begriff, der auch ziemlich stark aus der Luft gegriffen ist, weil der was zuspitzt, was vielleicht mal in einem Café irgendwo. Aber die Mütter wagen es.
Das ist ein Blasenbegriff.
Ja, und die Mütter wagen es, ihre Kinder wagen mit ins Café oder vor, aber auf jeden Fall, da gehen die doch einmal ins Café und haben ihre Kinder dabei. Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Das ist das eine. Und das andere habe ich jetzt vergessen, was ich sagen wollte, aber das reicht ja eigentlich schon. Also ja, ich finde das auch wichtig, Dinge, also Alltäglichkeiten zu zeigen, die man sonst nicht mehr sieht. Die hat man früher halt eher gesehen, weil wir halt früher anders zusammengelebt haben. Eigentlich ist es ja auch vor allen Dingen eine These von meiner Frau, die da diesen Elternclan für geprägt hat. Aber es geht ja nicht nur um Elternschaft, sondern um viele Sachen, die wir sehen. Es gab letztes oder vorletztes Jahr auch so ein Riesenaufreger über Selfies auf Begräbnissen, wo Jugendliche immer Fotos von sich auf Begräbnissen gemacht haben. Und das war natürlich ganz schlimm. Und ich fand das halt nicht schlimm. Ich fand das, ja, okay, da musste man erstmal sich mit auseinandersetzen, also weil das war ungewohnt, weil da saß dann wirklich so Jugendliche, die grinsend meistens irgendwo.
Die sitzen aber drin. Auch so da, auch wenn sie kein Selfie machen.
Und ich dachte so, ich habe mir das angeguckt und dachte dann, krass, aber die bringen ja wenigstens mal das Thema Begräbnis irgendwie in die Öffentlichkeit, ja, weil das wird ja immer nur hinter vorgehaltener Hand gemacht. Ja, so.
Das wäre auch jetzt was gewesen, was ich noch angesprochen hätte, nämlich auch in Bezug auf diesen Abschiedsbrief, denn ich habe auch, ich bin mit jemandem aufgewachsen, der gestorben ist, da war ich 11. Und ich habe auch das mehrfach thematisiert in meinem Blog. Und habe eine enorme, und dann hier heißt es auch immer von ganz, oh Gott, wie kannst du denn mit deiner Trauer da so hin? Und jetzt weiß ja jeder, dass du traust. Ich so, ja, fuck, weiß halt jetzt jeder. Und das war auch ein Punkt, warum ich dieses erste Buch so geschrieben habe. Da ging es ja auch um Trauerfall, um Trauerverarbeitung, weil es einfach keiner aufschreibt. Und wenn ich jedes Jahr an demselben Tag, nämlich an dem Geburtstag von dieser Person, einen Blog-Eintrag schreibe, dann ist das mein verdammtes Recht, das zu tun. Und vor allen Dingen zeigt mir auch die Reaktion auf diese Texte, dass es fehlt, dass es den Leuten fehlt. Und da ist jemand, der verbalisiert, dass er sich irgendwie mit einem Sehnsuchtsgefühl oder einem Trauergefühl auseinandersetzt und die lesen das wie irre. Und die schreiben mir E-Mails darüber, weil sie, und die schreiben mir ganze Romane, weil sie mit niemandem darüber reden können, weil es keiner aufschreibt. Oder weil es keinen Anlaufpunkt gibt dafür. Und das ist auch so ein Ding, wo ganz viele immer ganz entsetzt waren. Wie kannst du das da verhandeln? Oder eine Trennung auch, ne? Natürlich schreibe ich nicht hin. Du Penner, du hast mir hier dann mich dann angerufen und mir da was vom Himmel erzählt oder sonst was. Aber natürlich verarbeite ich auch auf literarische Art und Weise ein bestimmtes blödes Gefühl. So, was man vielleicht nicht lesen will, das verstehe ich völlig, aber auch da ist wieder, finde ich, die Form der Kritik und die Selbstreflexion, was kritisiere ich denn jetzt hier eigentlich? Mein Problem mit diesem Thema oder wie derjenige mir das ins Gesicht hält oder was ist eigentlich jetzt hier genau das Problem? Und diese Reflexion oder Zeit für diese Reflexion nehmen sich ja die wenigsten, sondern die reißen erstmal den Mund auf, weil über Beerdigung, da darf man ja nicht lachen. Oder auf einer Beerdigung, da darf man ja nicht lachen. Meine Güte, was würde ich mich freuen, wenn Leute auf meiner Beerdigung lachen?
Also ich hab halt schon, da war ich 11, da wurde jemand aus meinem Verwandtenkreis begraben. Und ich weiß, dass ich auf dem Begräbnis hinter einem Baum einen krassen Lachanfall bekommen
ja.
habe, weil ich einfach nicht umgehen konnte ja. mit der Situation. Und wahrscheinlich, ich würde mal denken, dass ich wahrscheinlich hätte besser mit umgehen können, wenn Begräbnisse nicht so eine UFO-Landung im Leben wäre, ja, wo du so noch nie damit zu tun hattest. Und deswegen finde ich diese Selfies von Jugendlichen auf Begräbnissen erstmal nicht per se schlimm.
Ja. Und ich finde, was ich schwieriger finde, ist die Art der Kritik, also oder wie Kritik daran geäußert wird. Natürlich muss nicht jeder toll finden, dass zum Beispiel die Patricia auf Instagram, auf YouTube, diese Mutter dieser Familie, die Kamera mit ins Krankenhaus nimmt. Bin ich völlig okay damit, wenn das jemand befremdlich findet oder schwierig oder das für einen Eindringling in die Privatsphäre hält. Aber wie das geäußert wird und in welcher Vehemenz und mit welchem Druck von, das ist mein Weltbild und so hat das doch jetzt zu funktionieren, ohne sich selbst auch zu hinterfragen, was ist eigentlich gerade mein Problem? Das finde ich immer schwierig. Auch bei den Selfies und auch bei den Schminkvideos, mit welchem. Und ich versuche da für mich, und wie gesagt, an mir, also ich kritisiere das auch. Ich finde das auch nicht alles mega super. Aber ich habe zum Beispiel versucht, eine andere Form der Kritik zu finden, indem ich mal ein YouTube-Video transkribiert habe und versucht habe aufzuzeigen, warum es
für mich ein Haul-Video,
warum es für mich so befremdlich ist, diese Videos anzusehen, weil es nämlich die ganze Zeit um, nicht weil da ein Mädchen sitzt und es hat sich irgendwas gekauft, sondern weil es für mich so befremdlich ist, wie Werbesprache in diesen Videos verhandelt und umgebastelt wird und wie sehr so Werbesprache aufgenommen wird. Und das war halt meine Perspektive der Kritik. Aber es ist ja ganz oft so ein Grundsatz, das darf nicht sein. Wie kannst du in deinem Blog über deinen toten Vater schreiben?
Also zu Haul-Videos muss man kurz sagen, also Haul-Videos sind Videos, wo junge Menschen, vor allen Dingen würde ich jetzt mal behaupten, ihren Einkauf präsentieren vor der Kamera. Oft sind das junge Frauen, die Kosmetikeinkäufe zeigen. Und auch sehr oft sind das so Abo-Boxen. Die heißen dann so Glossy-Box oder irgendwie sowas. Das kenne ich auch. Weiß nicht, ob du das kennst, wo du, anscheinend gibt es so Abo-Modelle, wo du so einmal im Monat irgendwie so eine Box zugeschickt bekommst. Ja, ja. Und dann erzählen die immer so, was da so drin ist.
Das ist das Modell, das ist das Unboxing-Video des iPads für Kiddies mit Schminke.
Ja. Und ich habe da auch drüber nachgedacht. Ich habe es ja auch einmal probiert, meine Zahnpasta zu beschreiben in einem meiner YouTube-Videos. Eigentlich, das war eigentlich nur so ein Gag. Aber auf der Basis habe ich drüber nachgedacht, warum das so viel gemacht wird. Und ich habe eine ganz profane Vermutung, warum das gemacht wird. Weil ich glaube, dass viele das Bedürfnis haben, Videos zu drehen und einfach nicht wissen, was sie in die Kamera sagen sollen. Und Haul-Videos sind einfach ein so klar umrissenes Genre, in dem du nicht wirklich kreativ sein musst, dass das eine sehr einfache Gelegenheit ist, für viele Videos zu produzieren, weil du kaufst was ein, Produkte, die du irgendwie kennst, setzt dich davor, kennst auch schon die Werbesprache, weil du die ist geläufig, und setzt dich dann hin und spielst das einfach nach. Und deswegen, ich verbuche das so ein bisschen unter Videoarbeit. Du hast ja vorhin über Textarbeit geschrieben. Ja. Und mir gefällt das auch nicht. Ja, und ich finde das auch schwierig, weil da wirklich eine ganz krasse Werbebranche hinten mit dranhängt. Aber ich halte das für einen Impuls, diese Videos zu drehen. So, und weil es gibt auch wirklich, wenn man das macht, ist nämlich interessant, mal von den großen Videokanälen auf YouTube wegzugehen und auf die kleinen zu gehen, auf so Videos, die nur so 20 Klicks haben und so. Die gibt's nämlich auch. Und da gibt's auch noch lauter Haul-Videos. Und da fängt das dann an, so kulturell spannend zu werden. Und da gibt's, ich weiß nicht, wie viel Trilliarden Haul-Videos es gibt, die aber auch niemand guckt irgendwie.
Ja, genau, die halt dann also diese Schablonen aufnehmen, ja, ne, und sich in diese Schablone setzen. Ja. So, also, und ich glaube, dass das manchmal auch so ist mit Essensfotos auf Instagram, wenn ich weiß, was du fotografieren sollst, fotografierst du halt dein Essen, weil das machst du halt.
Ja.
So. Oder diese Morgenroutinen, die jemand auf YouTube filmt, wo Leute filmen, wie sie aufstehen und sich dann im Bad fertig machen und ihre Klamotten raussuchen und dann sind sie fertig. Und das heißt dann Morgenroutine und das ist dann ein Video.
Ach, das kannte ich gar nicht.
Ja, ja. Oder Abendroutine.
Ist
oder
das so ein Ding auf YouTube?
Ja, ja, das ist genau so eine Schablone, wie wir es jetzt genannt haben, eigentlich wie Hall-Videos. So. Das ist natürlich mit ein bisschen mehr Kreativität und, glaube ich, auch viel mehr Schnittarbeit verbunden, weil du dich nicht einfach davor setzt, sondern in die Kamera mitnimmst und so tust, als würdest du schlafen und dann wachst du auf und so.
Klar, aber du hast den Content schon, ne? Du weißt halt, du brauchst kein Drehbuch mehr zu schreiben, sondern du hast halt ein Drehbuch vorliegen.
Genau.
Ja, das, genau, also das glaube ich halt auch, dass das eine Rolle spielt. Und insofern, also ich folge da sozusagen deinem Rat, ich ignoriere es halt einfach. Ja, also ich gucke mir halt Schminkvideos einfach nicht an, weil sie mich persönlich nicht betreffen. Und Haul-Videos finde ich interessant, dass es sie gibt. Aber ich würde mich jetzt auch nicht hinsetzen und sagen, ich finde das schlimm, dass da Menschen ihren DM-Einkauf präsentieren.
Also ich finde, jeder hat das Recht, auch Sachen zu kritisieren. Das sehe ich im Blog oder bei Blogs auch immer so. Aber ich finde die Art und Weise einfach wichtig.
Ich finde die ist so existenziell, die Kritik. Also so, es scheint oft durch, das sollte es eigentlich gar nicht geben. Das
darfst du nicht tun.
Genau. Das ist das auch, was ich vorhin sagen wollte, als ich gesagt habe, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen wollte. Ich glaube, was eine große Rolle spielt, ist Bildkritik. Ich glaube, dass wir sehr verhaftet sind, immer noch darin, dass wir Text besser finden als Bild, weil Text ist eben das geschriebene Wort. Ich könnte jetzt hier lange ausholen mit Bibel und Christentum und so weiter. Prinzipiell ist es halt so, dass Text ist immer noch das intellektuelle Medium, das Wichtige, eben die Bibel ist geschrieben. Wir sind damit auch wenn wir nicht Christen selber sind, vielleicht Atheisten oder eine andere Religion anhören, du sollst hier kein Bild das machen und so. Das heißt, Bilder haben einfach einen schlechten Ruf. Und deswegen hat YouTube und Instagram und Kinderfotos, das hat per se halt einen schlechten Ruf.
Ja, ja,
während die Kritik, die eben an Kinderfotos geübt wird, kaum geübt wird in der Form an sehr ausführlichen Blogartikeln zum Beispiel, die vielleicht genauso blöd sind.
Detailreich, ja, oder einen Einblick geben. Genau wie Leute jeden Monat stundenlange Laber-Podcasts machen, sich dann aber über Leute aufregen, die Selfies von sich posten. Ja. Was eigentlich ein viel intimerer Einblick ist, wenn du 2 Stunden von einem Mikrofon dich komplett relativ ungefiltert über Dinge auslässt, nur wenn man dein Gesicht nicht sieht.
Was auch narzisstisch sein kann.
Natürlich,
ja?
Total. Natürlich. Und das für so, also, und ich finde es völlig okay, wenn Leute das machen, wir tun das auch, aber
Ich mache das ja nur, also reiner Altruismus, dass ich
Wir kämmen uns auch die ganze Zeit unsere Scheitel, das sieht man nur nicht. Und das ist völlig okay, das zu tun, aber dann andere zu kritisieren, wenn sie ein Foto von sich ins Internet stellen, ist halt so albern. Es tut mir leid.
Liebe Lisa, es tut mir jetzt wirklich leid, die folgenden Worte sagen zu müssen, aber wir sitzen jetzt hier schon 1,5 Stunden und zeichnen auf und ich habe mir die Grenze gesetzt, immer bei 1,5 Stunden aufzuhören, obwohl ich das Gefühl habe, wir sind gerade erst in Fahrt gekommen. Aber vielleicht treffen wir uns ja nochmal.
Ja.
Es war mir wirklich eine Freude, mich mit dir zu unterhalten. Ich fand das sehr spannend. Ich überlege nochmal, worüber haben wir geredet? Wir haben geredet darüber, dass wir nicht zusammen in eine Schule gegangen sind. Wie schade. Wir haben gesprochen über Kumuluswolken. Du weißt jetzt, ja, morgens Kumuluswolken.
Ich gucke.
Genau.
Ich mag Wetter, ich gucke.
Über Ethnologie und Imbissbuden. Über deine Roman. Ich weiß gar nicht, ob wir den Titel vom zweiten auch gesagt haben. Der erste hieß heißt Und im Zweifel für dich selbst. Und der zweite Bist du noch wach? Ich glaube, der erste fängt auch mit einer Bettszene an, ne?
Weiß ich gerade gar nicht, ehrlich gesagt.
Sag mal, was bist du denn für eine Autorin? Nein. Über Bloggen und eben dieses Wechselspiel von persönlichen Dingen schreiben und auch fiktionale Elemente reinzunehmen. Fiktional klingt so wissenschaftlich, aber fällt mir jetzt kein besseres Wort an. Über Spiegel haben wir gesprochen. Worüber wir nicht gesprochen haben, das machen wir ein andermal, über deine ehemalige Band. Da hätte ich eigentlich noch eher.
Wie schön, dass wir jetzt am Ende sind.
Sehr schön. Über deine Mutter haben wir gesprochen und viel über Bilder, Instagram und Videos. Ich glaube, das war schön. Mir hat Spaß gemacht.
Mir auch.
Dann danke ich dir ganz herzlich. Jetzt habe ich auch ganz vergessen, deine Wohnung zu beschreiben. Ich wollte jetzt immer die Wohnung beschreiben, in der ich sitze. Aber ich kann es auch kurz zu sagen. Aber ich bin hier reingekommen und dachte, hier würde ich gerne meine Dissertation zu Ende schreiben.
Wirklich?
Ja, großartig. Ich sitze hier so in so einer Wohnung mit so Holzdielen und Schallplattenspieler und sieht alles ein bisschen instagrammig aus. Nein, aber es.
Die Wohnung war noch nie auf Instagram.
Deine Wohnung macht so einen Eindruck, als könnte man sich hier sehr in Ruhe konzentrieren. Ja.
Ja, das ist mir wichtig.
Ja, das merkt ruhig man. Ist. Ja. Mit diesen ruhigen Worten verabschiede ich mich. Vielen Dank dafür, dass ich herkommen durfte. Und an die Hörer und Hörerinnen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ich danke dir, Kasper. Tschüss.